Wir sprechen heute mit Julia, geboren 1991 in Dachau. Dort hat sie auch Teile ihrer Jugend verbracht und ihrer Kindheit, aber auch in vielen anderen Teilen Deutschlands hauptsächlich. Da werden wir bestimmt zu kommen. Julia ist Gründerin, Sängerin und irgendwie so eine Art Mastermind hinter der Band Erection. Eine Band, die es seit 2017 gibt, bezeichnet sich selbst als Pussy Penis Power Rock'n'Roll. Das hatten wir, glaube ich, hier auch noch nicht, eine Band, die sich so bezeichnet. Eine Band, die relativ schnell, also gibt es noch nicht so lange, relativ viel Aufsehen erregt hat, viel auch in UK unterwegs gewesen ist und dort zum Beispiel dieses Jahr 2023 die einzige Band neben der anderen deutschen Punkband, die es gibt, die Toten Hosen, ist, die auf dem Everding Rebellion Festival spielen. Julia lebt in Regensburg und arbeitet als Integrationshelferin.
Ja, und weil wir auch mit Julia sprechen ist, weil sie eine coole Frau ist, eine coole Frontfrau und wir brauchen immer mehr Frauen überall und natürlich auch hier in diesem Podcast. Und du bist auch eine von den, würde ich mal sagen, jüngeren Menschen, die wir jetzt hier interviewen und das finde ich auch total gut und wichtig. Willkommen, Julia.
Cool, ich freue mich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Wir haben, bevor wir uns so ein bisschen durch dein Leben arbeiten, mehr oder weniger chronologisch, gibt es Vorfragen. Die erste lautet, wenn du dir Wohnort, Job und so das ganze allgemeine Lebenssetting, welche Art von Partnerschaft vielleicht mit Tieren, ohne, whatever, Kinder, alles Mögliche frei aussuchen könntest, wie würde dein Leben dann aussehen?
Okay. Ich wäre immer noch mit demselben Freund zusammen, den ich habe.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ich kann sagen, weil der liegt nebenan im Schlafzimmer. Ja. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall. Ich hätte immer noch den Job als Musikerin, weil ich einfach unendlich dankbar bin, dass ich das machen kann und weil das ist der schönste und coolste Beruf der Welt, der mir in allen Facetten alles gibt, was ich leben und erleben will. Zur Wohnsituation ist mir eigentlich egal, wo ich lebe.
Weil du viel unterwegs sein würdest ohnehin?
Ja, was ich unbedingt brauche, ist Natur, wo ich so meine Pflänzchen um mich rum habe. Mein Wohnzimmer ist ja auch ein bisschen wie im Dschungel.
Ja, das ist ziemlich grün auf jeden Fall.
Ja, ich brauche das.
Ja, man sieht viele Pflanzen.
Ich bin ja auf dem Hippiehof groß geworden und meine Mama war Floristin. Und deswegen ohne Grün geht gar nichts.
Okay, und egal wo, sagst du, also auch jetzt, wenn du sagst, in der Region, so irgendwas Klimatisches, was dir bevorzugt ist, bist du so ein, ist das irgendwie, spielt das für dich eine Rolle? Es könnte jetzt auch Südostasien, Australien oder die Arktis sein.
Also Arktis wird schwierig mit Garten.
Na, das stimmt.
ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, schon offen. Also wenn ich so die richtigen Menschen um mich rum habe, dann kann ich mich überall wohlfühlen.
Okay. Yuki, zweite Vorfrage.
Okay. Zweite Vorfrage. Was ist deine beste und was deine schlechteste Eigenschaft?
Oh. So viel zum Thema Selbstreflexion. Okay, meine beste Eigenschaft ist, ich kann mich extrem gut in andere Menschen reinversetzen und bin sehr einfühlsam in dem Thema. Und meine schlechteste Angewohnheit ist, dass ich unglaublich ungeduldig bin. Ja.
Aber so, dass es dich selbst nervt oder eher andere nervt, die mit dir zu tun haben?
Also am meisten stresse ich mich selber. So, ich bin mir selber nie schnell genug und ich mache mir da unglaublichen Stress.
Und was machst du dagegen?
Arbeiten. Ich löse das völlig ungesund.
Okay.
Aber ich arbeite dran, das noch besser zu lösen.
Gut. Unsere klassische Einstiegsfrage ist, Julia, wann kam Punk in dein Leben?
Punk kam in mein Leben, wo ich die Augen aufgemacht habe, weil meine Mama war ein Punk. Ja.
Aber was für eine Art von Punk war die? Also wir sind ja auch so ein bisschen vorbereitet, haben vorher so ein bisschen, gibt schon so 2, 3 Interviews, Podcasts mit dir, da war das irgendwie eher so eine Mischung Punk, Techno, Hippie, whatever. Welche Art von Punk war deine Mutter? Wir wissen ja, es gibt Punk, hat sehr viele Facetten, ne?
Also Punk vor allem in der Richtung halt, dass sie Punkmusik gehört hat. Sie hat gelebt wie ein Punk. Die hat halt gemacht, was sie wollte und hat total darauf geschissen, was irgendjemand um sie rum von ihr hält. Oder bei uns sah es auch immer crazy aus. Also das, finde ich, ist auch Punk so. Wenn man jetzt in eine klassische Familie reinguckt, dann hat es ja schon meistens so ein bisschen so Strukturen, ist einfach so. Und das war halt bei uns zu Hause überhaupt nicht. Das war Anarchie pur.
Wie kannst du wie warst du die Wohnsituation? Also wo habt ihr gewohnt? War das irgendwie Haus? Wie gesagt, du bist in Dachau geboren. Hat das da auch alles stattgefunden? Kannst du mal so ein visuelles Bild versuchen zu erzählen, wie deine Kindheit aussah?
Das ist mega schwierig, weil ich wirklich bestimmt 25 Mal umgezogen bin. Und da war von Mini-Assi-Bude bis Haus, Hippiehof am Land, war da einfach alles dabei. Also, ja. Da wurde nichts.
Das klingt ja auch schon Punk.
Ja,
okay. War das, lag das daran, dass sie auch Häuser mit besetzt hat zum Beispiel und deswegen oft umziehen musste? Oder kannst du das sagen, woran das lag, das häufige Umziehen?
Ja, das war meistens, glaube ich, irgend so eine Selbstfindungssache. Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie, weil wir vorher gerade wurde es angesprochen, ob Punk oder Hippie, es hat sich ja dann irgendwie so vom Punk zum Hippie entwickelt. So von der Stadt, wo es immer laut ist, wo immer was los ist, dann halt irgendwann raus in die Natur, ruhiger und ja.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester.
Okay. Die waren immer mit dabei, oder?
Meine kleine Schwester ist 10 Jahre jünger.
Okay.
Und mein großer Bruder, der ist, als ich 13 war, leider von zu Hause abgehauen. Mhm. Wir sind beide relativ früh ausgezogen.
Wie viel älter ist der?
Der ist 2 Jahre älter. Okay. Nee, Quatsch, der ist, glaube ich, sogar noch früher gegangen. Ich glaube, da war ich sogar 11 oder 12, wie der gegangen ist.
Okay.
Ja.
Gibt's, also ja, ich habe doch gar nicht so, ich finde das irgendwie alles total interessant, aber noch, ich habe noch nicht so richtig so ein Bild. Also ist das, wie ich mir deine Kindheit vorstellen kann. Das ist ja auch so eine Mischung aus, boah, total geil, Freiheit ohne Ende. Es war auch jemand, der halt eben nicht so, wie viele ja groß werden in so einem konservativen Elternhaus und es gibt halt Regeln und alles ist strukturiert und standardisiert. Andererseits ist das natürlich auch was in der Entwicklung total viel Sicherheit geben kann, ne? Und wenn das halt fehlt und wenn du halt einfach jemand bist und wenn du, wie gesagt, parallel kann das ja heißen, ey, kann gar nicht so richtig verwurzeln, für Freundschaften ist es im Zweifelsfall schwierig, wenn du umziehst, je nachdem, wie weit das halt ist und so. Jetzt so im Rückblick, also was sind die Sachen, die dir an diesem unsteten Leben, wenn es das vielleicht war, gut gefallen haben und was sind so Sachen, wo du eigentlich sagst, irgendwie, da hat mir vielleicht auch vielleicht irgendwie was gefehlt?
Also gut gefallen hat mir natürlich, dass ich zu dem Menschen worden konnte, der ich heute bin. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin dankbar, dass ich so ein Leben habe. Und auch, dass ich einen coolen, klaren Kopf habe, der nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an andere. Das
finde ich. Führst du das darauf auch mit zurück, weil das so Werte waren, die bei euch früher in der kleinen Familie geherrscht haben? Also
vielleicht nicht unbedingt so zu Hause, aber durch das, dass halt alles so kunterbunt und durcheinander war, habe ich halt so viele Menschen kennengelernt, die mich quasi miterzogen haben, dass ich, ja, ich habe einfach unglaublich viel von vielen Menschen mit auf den Weg bekommen. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und die Kehrseite ist natürlich, eigentlich waren 90% von dem früher war absolut beschissen. Ich spreche auch nicht so gern drüber, weil viele Sachen werden mir heute im Nachhinein einfach klar, es geht gar nicht. Mhm. Also ich arbeite auch mit Kindern und wenn ich da heute zurückgucke, dann sind es eigentlich wie Horrorgeschichten für mich. Das kann man dem Kind eigentlich nicht antun.
Aber fällt das so unter, damit ich mir das vorstellen kann, fällt das so unter das Oberthema fehlende Struktur? Oder ist das Sachen, die irgendwie anders horrormäßig waren? Keine Ahnung, Vernachlässigung, whatever.
Ja, schon so Vernachlässigung und so. Mhm. Ja, ist halt schwierig, wenn ein Elternteil, weil, also mein Bruder und ich waren nur mit meiner Mutter unterwegs,
okay,
weil meine Eltern haben sich geschieden, wie ich 3 war.
Mhm.
Und ja, ich glaube, unsere Mutter war so ein bisschen damit beschäftigt, sich selber immer so klar zu kriegen. Deswegen ist da nicht so viel für uns übrig geblieben.
Okay. Die war ja auch so musikalisch viel unterwegs, ne? Also
ja, die war DJ. Mhm. Ich glaube, die hat sogar mal auf der Love Parade hat sie irgendwo mitgewirkt. In München im Labor, das ist so ein alter Club, da hat die regelmäßig aufgelegt.
Okay.
Und hat zu Didgeridoo gespielt. Ja.
Ist das, das heißt, Musik hat in eurem, hast für dich schon früh eine Rolle gespielt?
Ja, immer. Also ich durfte nie ein Instrument lernen. Es hieß halt, wenn du da Lust drauf hast, dann lernst.
Okay. Aber hast du nie?
Also das heißt, du solltest es dir selber beibringen. Wenn du es machen willst, dann machst du es. Du brauchst niemanden, der es dir...
Ja, okay. Genau.
So DIY-Gedanke.
Voll, überhaupt nicht so. Also, weil da wäre schon wieder das, da kommt einer, der einem beibringen will und sie wollte halt, dass das quasi so ein Eigenerguss ist, so Musik mit,
es geht nicht um Technik, sondern es muss quasi aus dir rauskommen oder sowas.
Ja, ich habe es nicht verstanden damals, aber keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber...
Und weißt du, woher das kommt? Hast du dich das mal gefragt oder hast du dich damit noch nicht so weit beschäftigen können, die Frage, warum deine Mutter so war? Ist das so eine Gegenreaktion vielleicht auf ihre Eltern, ihre Geschichte, Sozialisation oder vielleicht auf den Mann, von dem sie sich getrennt hat?
Bestimmt. Also ich habe so ein bisschen aufgeschnappt, dass sie selber eine extrem strenge Erziehung hatte. Mhm. Also richtig hardcore, konservativ und nach außen muss alles perfekt sein. Das war halt dann wahrscheinlich der Ausbruch.
Ja. Wie alt war deine Mutter, darf ich fragen, wie alt die war, als sie dich bekommen hat?
Ich glaube, ich glaube 24 ungefähr, 23.
Ja. Okay, dann heißt es die, was wäre die denn dann für ein Jahrgang gewesen? Ende 60er, ne?
66.
Jahrgang 66. Ja, ist schon interessant, weil man so mit den 60ern und den Menschen, die in der Zeit geboren wurden, hängt natürlich davon ab, wo. Aber das ist ja auch so eine Zeit. 66 ist anders als 46 geboren zu sein.
Ja.
So. Aber klar, man kann natürlich trotzdem strenges, sehr konformes Elternhaus haben. Klar.
Also ich kenne meine Oma nur so von Höflichkeitsbesuchen.
Und Handschlag und gefühlt siezen und sowas.
Oh Gott, nee. Ja. Die Frau hat immer der eine Satz, der mir halt einfach geblieben ist. Ach Gott, ich halte das nicht aus. Ach Gott, die Kinder. Ach Gott.
Das ist ja furchtbar.
Das ist so die Erinnerung an meine Oma. So.
Und hat deine Mutter denn gesagt, wenn wir jetzt zu Oma gehen, zieht euch anständig an? Oder war das, ach ja, und jetzt gehen wir zu Oma, Kinder?
Zieht euch mal richtig beschissen an.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, das hat sie uns ja quasi schon anerzogen, dass wir uns anziehen, was wir wollen. So, es gab irgendwie nie zwei passende Socken am Fuß und das Chaos pur halt. Und dann zu der Frau, es ist genial eigentlich.
Gab es in so einem Elternhaus, wo so viel Freiheit und Freiheit offensichtlich ja so eine große Rolle gespielt hat, gab es auch Sachen, für die es richtig Ärger gab?
Ich weiß gar nicht, ob ich mal richtig. Ja, einmal gab es schon ein bisschen Ärger. Da hatte ich so einen Wutanfall. Ich hatte in der Schule, musste ich im Dorf in den Religionsunterricht gehen.
Klar.
In den katholischen.
Natürlich.
Weil da gab es kein evangelisch und auch kein Ethikunterricht.
Ja, ja.
War in Schönau bei Eggenfeld und so. Und Religionslehrer war natürlich der Pfarrer.
Natürlich.
Den fand ich so absolut beschissen. Er war einfach ein Arschloch, egal. Der Typ war mir einfach unsympathisch. Und ich habe dann vor lauter Wut habe ich ihn halt aufgesucht zu einem Gottesdienst und ich konnte meine Wut nicht zurückhalten, dass ich halt dann leider dummerweise von draußen Steine geworfen habe und das hat ein Kirchenfenster getroffen.
Oh nein.
Ja, das war richtig uncool und dann, ja, das war echt scheiße. Das bereue ich
auch. Aber gab es dafür Ärger, weil das im Zweifelsfall total teuer ist?
Ja, ich glaube deswegen.
Kann ich nachvollziehen, wäre ich auch sauer.
Und was, wie alt warst du? Wie alt warst du?
10.
Und warum warst du so wütend auf ihn? Weißt du das noch?
Ja, der war einfach schon immer scheiße zu mir. Der, wie ich das erste Mal mit in der Kirche war, dachte ich, alle Kinder singen Hallo Julia. Und ich bin halt aufgestanden und habe gewunken. Und ich wurde dann sofort aus der Kirche geschmissen. So, ich sauf Ratz, ob ich da jetzt, was ich mir da einbild, den Gottesdienst zu stören und es geht gar nicht. Und auch während dem Unterricht, er hat natürlich gecheckt, dass ich, also bis heute noch, ich habe von keiner Religion irgendeine Ahnung, weil ich einfach nie damit in Kontakt gekommen bin. Ich bin völlig religionsfrei erzogen worden, aufgewachsen. Ich kann auch nichts dafür. Und nee. Das hat den Mann halt einfach so gestört. Okay. Da war ich für ihn quasi die Zielscheibe.
Gab es...
Wenn
ihr so viel umgezogen seid, ne, dann ist das, hieß das auch viele Schulwechsel und so?
Ja, voll, leider.
Ja, und das ist, also gab es denn trotzdem irgendwie sowas, außer jetzt deiner Mutter und deinem Bruder, noch irgendwie so Konstanten in deinem Leben, irgendwelche Freundschaften, die sich trotz allem irgendwie halten konnten? Weil ich meine, es ist ja auch in der Zeit, in der das war, obwohl da gab es ja schon auch eher die Möglichkeiten, als es vielleicht in den 70ern oder so gewesen ist, ne, in Kontakt zu bleiben über Telefon, Handys, keine Ahnung, ob sowas früher eine Rolle gespielt hat bei dir. Aber gibt es noch weitere enge Bezugspersonen, wo du sagst, die begleiten mich eigentlich schon seit meiner Kindheit?
Nee. Nee, eigentlich nicht. Ja, es wird welche geben, aber leider sind da auch tragische Fälle passiert, dass die dann jetzt nicht mehr so in meinem Leben teilhaben können. Mhm. Aber ja, nee, bis auf die beste Freundin von meiner Mama ist eigentlich so keiner mehr da.
Und das heißt ja auch, ihr habt, immer wenn ihr umgezogen seid, seid ihr dann sozusagen, war das ein krasser Cut oder seid ihr auch manchmal, musstest du nicht die Schule wechseln und ihr seid halt irgendwie in einen anderen Stadtteil gezogen? Oder hat deine Mutter echt immer so einen Radikalschnitt vorgenommen?
Es war leider echt immer total extrem Cut. Also es gab nur ganz oder gar nicht.
Und inwieweit hat sie euch damit einbezogen bei den Entscheidungen?
Gar nicht.
Kam, also hat sie euch, also das war dann von heute auf morgen.
Morgen geht's los.
Die Sachen,
ja, so
geht weiter.
Genau so war die.
Okay.
Krass, und wie hast du das so, wie war das für dich? Also hast du das einfach genommen, wie es ist? Oder hast du sie auch mal gefragt irgendwie, warum? Also es gibt ja unterschiedliche Wege, als Kind damit umzugehen.
Ich war als Kind tatsächlich ziemlich crazy. Ich denke da jetzt heute auch viel drüber nach. Mir wird im Nachhinein bewusst, dass ich, glaube ich, viel einfach verdrängt habe. Mhm. Ich hatte auch als Kind, das habe ich letztens mit meiner Therapeutin besprochen, mhm. Das ist voll krass. Ich wusste gar nicht, dass da so eine genaue Betitlung dafür gibt. Und zwar hatte ich als Kind dissoziative Zustände.
Und was ist das genau?
Das ist so krass. Du beamst dich quasi mit deinem Bewusstsein so aus der Situation raus. Also du bist körperlich voll anwesend, aber der Kopf, der schwebt einfach in einer Fantasievorstellung. Mhm.
Und weil du überfordert bist dann.
Ja, genau. Und das Gehirn schafft sich quasi so seinen eigenen Ort zum Glücklichsein. Das kann total krass werden, bis zu richtigen
Wahnvorstellungen. Und so.
Also nicht richtig, weil Wahnvorstellungen, da meint man ja dann, dass es wirklich da ist. Mhm. Und das ist halt so, man checkt sich halt dahin aus. So.
Das klingt aber, also wenn du so Zustände hattest, das ist wahrscheinlich, also und zusätzlich zu ständig Schulwechsel etc. pp. Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass du eine Einserschülerin gewesen bist.
Ich war tatsächlich bis zur vierten Klasse, wo die Umzüge noch nicht so krass waren, war ich für die Lebensverhältnisse, die bei uns zu Hause geherrscht haben. Und meine Mutter hat da gar nichts auf die Schule gegeben. Also die hat, ich gehe zu keinem Elterngespräch, okay, das ist ja wohl wahnsinnig.
Scheißegal, ob du Hausaufgaben machst, falls es welche gibt und sowas alles. Ja.
Richtig, Scheiß auf Hausaufgaben. Hier, ich gebe dir einen Blaumann. Willst du einen? Nee, will ich nicht. Wie, Mama, wieso schreibst du mir? Hör auf damit, ja. Mhm. Ja.
Aber Grundschule ging und dann ging es ja, quasi genau, abwärts, oder? Vielleicht auch nicht, muss ja nicht sein.
Ich war richtig gut. Ich wollte sogar aufs Gymnasium gehen, aber das ist ja auch nicht Punk. Das hat sie einfach nicht erlaubt.
Definitionssache, würde ich sagen. Ja, ne?
Leider. In ihrer Welt war es okay. Leider so. Leider.
Und das heißt, dann, du warst dann auch nicht auf dem Gymnasium?
Nee, wurde nicht erlaubt.
Abgefahren, ey.
Was hatte deine Mutter für eine Bildung? War das was, wo sie dachte, sie möchte dich vor etwas bewahren, weil sie das gemacht hat und es nichts für sie war? Oder war es umgekehrt, ich habe das schon nicht gemacht, du machst das auch nicht?
Ja, doch.
Weißt du das?
Genau die Richtung. Also sie war selber auf dem Gymnasium und hat immer gemeint, du weißt gar nicht, vor was ich dich da bewahre.
Okay.
Ja, auch Wissen, Mama, vor Wissen.
Ja, und vor eigenen Entscheidungen auch, ne? Also
ja,
Dinge selber ausprobieren und Konsequenzen verstehen, was Konsequenzen sind von eigenen Entscheidungen.
Ja, und auch die Wahl, mal einen Beruf zu finden. So, find mal einen geilen Beruf, wenn du einen scheiß Quali hast. Also geht's noch.
Aber Schulabschluss hast du?
Den habe ich gemacht, ja. Der war auch.
Was für ein?
Ein Quali.
Das kenne ich nicht.
Das ist ein qualifizierter Hauptschulabschluss.
Hauptschulabschluss plus sozusagen, oder?
Das ist so zwischen Hauptschule und mittlere Reife.
Okay. Und das aber alles noch so im, also du hast vorhin schon kurz erzählt, dein Bruder ist irgendwann ausgezogen, als du 13 oder so warst. Aber du hast das Ganze noch...
11, 12 ungefähr.
Okay. Diesen Schulabschluss hast du noch aber trotzdem noch im Familiensetting mit deiner Mutter gemacht?
Nee.
Nicht mehr, okay.
Nee, ich bin mit 13 von zu Hause abgehauen. Also es hat eigentlich schon mit 12 angefangen. Ich habe dann auch bei meiner damaligen besten Freundin, die hat auch in der Kommune gelebt, bei denen bin ich immer abgehangen und habe da quasi so mitgewohnt.
Aber weil das ein Ort weiter war, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, es war schon ein Stückchen entfernt, aber ich bin halt dann einfach von der Schule dahin gefahren und nicht nach Hause.
Aber noch so grob in dem Gebiet, ist nicht irgendwie anderes Bundesland oder
100
Kilometer weiter. Okay.
Das heißt, bist du quasi schleichend ausgezogen und deine Mutter wusste schon auch, wo du bist, aber bist dann nach und nach immer mehr zu deiner Freundin täglich als nach Hause. Ja. Und hattest du Kontakt zu deinem Bruder? Ich meine, wenn du sagst, der ist auch, ja, irgendwie eins zu sagen, ich bin ausgezogen früh, oder zu sagen, ich bin abgehauen, weil das eine ist so geplant und vielleicht mit Ankündigung, und abhauen ist ja so, klingt so nach
nachts aus dem Fenster raus und niemand weiß, wo ich bin. So klingt das.
Ungesehen, ja, genau. Sachen packen und verschwinden. Wie war das bei deinem Bruder und wie hast du das wahrgenommen und wie hast du das verarbeitet und wann hattest du dann wieder Kontakt zu ihm und wie lief das denn bei dir?
Also mein Bruder ist tatsächlich abgehauen und ich habe das gar nicht gut verkraftet, habe das aber auch komplett runtergeschluckt. Ich muss das auch heute noch aufarbeiten, weil mein Bruder ist, also ich habe auch heute noch so eine krasse Verbindung mit ihm. Ich will in seine Richtung, fällt mir gerade auf, auch jetzt gar nicht so extrem auf ihn eingehen, weil ich weiß nicht, welche Wege er in seinem Leben noch gehen.
Lass uns bei dir bleiben.
Voll auf jeden Fall. Dann erzähl mal von dir, genau.
Und also mich hat das fertig gemacht. Der war halt dann weg und so mein Verbündeter, der halt alles so mit mir miterlebt hat und ja, war halt irgendwie großer Bruder so, auch wenn der irgendwie oft scheiße war, war der halt da so, Leidensgenosse irgendwie. Mhm. Ja, war nicht cool. Ich glaube, es war dann auch ein Grund, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, ich mag es jetzt hier auch nicht mehr aushalten allein.
Aber wenn du mit 13 dann so ein bisschen rausgehst und irgendwie eher so, aber noch so im, deine Mutter wusste, wo du bist?
Manchmal.
Aber weil ich mich gerade frage, irgendwie, also ich habe zwei Kinder, der eine wird bald 11, das heißt, der ist dann so bald in dem Alter,
ja,
wo der dann vielleicht auch abhaut oder auszieht, und ich mir denke, also was war denn Reaktion von deiner Mutter? Ist die dann wie wild hinter euch oder versucht, dich zurückzuholen? Oder?
Nee, die war, glaube ich, einfach überfordert mit allem. Also bei meinem Bruder hat sie schon noch geweint und war fertig, aber ich kann es gar nicht so genau sagen. Meine Mutter war, obwohl sie nach außen zu allen Everybody's Darling und Sunshine und sich um jeden kümmern, umso weniger ist halt für uns übrig geblieben.
Wie war das mit deinem jüngeren? Ich wollte noch fragen nach dem jüngeren Geschwister, die ist ja 10 jünger, die war ja dann schon auf der Welt.
Ja.
Aber die ist so weit weg von dir gewesen, dass du auch, also wie war da so die Bindung?
Ja,
war das eine gute Bindung oder eine schlechte? Das kann ja beides sein, je nachdem, wie eure Mutter es auch geschafft hat, vielleicht euch das Gefühl oder dir vor allem das Gefühl von Geschwisterschaft, wenn man das so sagen kann, zu geben oder auch eben nicht? Oder war das so?
In erster Linie war es, dass du dann meine kleine Schwester, ich liebe sie über alles, aber für meine kleine Schwester war ich eigentlich mehr immer so Mama und das war für mich unglaublich viel Verantwortung. Wie ich 8 war, war auf einmal so ein kleiner Mensch da, auf den ich halt ständig aufpassen musste und das habe ich mir nicht aus, ich wollte das ja nie, das hat sich ja meine Mutter ausgesucht.
Für dich ausgesucht vor allem.
Genau, und für mich, ich habe damals, wie ich von zu Hause weg bin, ich habe nicht an die Kleine gedacht, so, das hätte ich vielleicht auch machen sollen, aber für mich war in erster Linie, für mich erstmal schauen. So.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich musstest du dich irgendwie sozusagen retten und du warst ja auch gar nicht in dem Alter, wo du diese Verantwortung hättest übernehmen müssen.
Total.
Und zudem hast du die ja schon früher die ganze Zeit übernehmen müssen, da warst du wahrscheinlich froh mal, also wahrscheinlich war da ja gar kein Gefühl, hast du ja gerade selber gesagt, damit verbunden, sondern erstmal nur weg.
Ja, total.
Ja, kann ich voll.
Weil Musik gerade bei dir jetzt auch so eine wichtige Rolle ja spielt und auch das ist ja so ein Ding, was für viele Leute in Teenage-Zeiten so einfach so eine total wichtige Geschichte ist, Rückzugsort etc. pp. Mit Kopfhörern und Discman oder was weiß ich, irgendwo rumlaufen. Was für Musik hast du in der Zeit so gehört, wenn du irgendwie nicht zu Hause warst bei irgendwie anderen, bei Freundinnen in der Kommune?
Also ich habe schon immer alles querbeet durchgehört.
Gibt es so eine Band, die so für dich irgendwie immer so auch so ein emotionaler Rückzugsort ist? Das gibt es ja für viele Leute in der Zeit.
Voll, die Toten Hosen.
Okay.
Ich bin mit denen einfach groß geworden. Ich war ja auch als Kind auf einem Konzert dabei und bei uns sind auch oft die Hosen zu Hause gelaufen. Ja, das ist so absolute Wohlfühlzone.
Nach wie vor?
Das muss ja der.
Absolut, ja. Also,
bist du auch, oder bist du dann so ein Typ, die sagt, ja, okay, bis Platte 5 mache ich alles mit und die neuen Sachen, ne? Oder ziehst du eben alles geil?
Die dürfen
machen, was sie wollen.
Die dürfen machen, was sie wollen.
Auch an Tagen wie diesen.
Ja, klar.
Gut.
Das muss ja der Hammer dann für dich sein, mit denen da auf dem Festival dann zu sein, ne?
Ja, total. Also ich habe auch mit dem FOM, bin ich mittlerweile persönlich im Kontakt.
Das ist ein Typ übrigens, ja, ne?
Echt richtig, richtig gut.
Und das
so, ich weiß nicht, er hat auch schon gesagt, irgendwas verbindet uns und das ist so großartig einfach. Okay. Das ist richtig schön. Ich freue mich so auf das Rebellion. Ich glaube, wir haben da eine großartige Zeit zusammen.
Sehr cool. Schön.
Wie, in welchem Zusammenhang hast du denn dann diesen Quali-Abschluss gemacht? Also du warst nicht mehr richtig zu Hause, hast dann irgendwie bei Bekannten mehr oder weniger gewohnt, kann ich mir das vorstellen? Oder wie war das?
Nee, ich habe leider so einen absoluten Scheiß-Ausbrecher. Ich wollte von zu Hause ausziehen, aber dann hat mich mein Vater in die Fänge bekommen.
Aha.
Und habe bei ihm meinen Schulabschluss gemacht und ja.
Das heißt, den gab es die ganze Zeit und du hast eigentlich irgendwie auch mit ab und an Kontakt zu dem in der ganzen Zeit, oder?
Ja, der ist aufgetaucht, wann er mal Bock hatte, okay. So. Er hat dann da den King gespielt. Ja.
Und aber schwierig eher. Alles
ja,
gewesen.
Ja, ganz schwieriger Typ. Okay. Ja.
Okay, und dann mit Schulabschluss ist im Prinzip so, da kann ja dann schon auch so ein bisschen das noch ein bisschen eigenständigeres Leben theoretisch anfangen, ne?
Ja, eigentlich.
Ja, was waren denn so Pläne? Also du hast ja schon gesagt, da kann man natürlich auch nicht so super viel machen mit so einem Quali. was hat denn Julia mit, wie alt ist, warst du da, 15, 16 oder sowas, ne?
15.
Was sind da so Sehnsüchte oder eher realistische Einschätzungen dessen, was man dann so machen kann, gewesen?
In die Richtung, was ich machen wollte, einfach gar nichts. Mhm. Überhaupt gar nichts. Ich wollte ja schon immer irgendwas mit Musik machen oder in die künstlerische Richtung. Das war für mich schon immer klar so. Ich muss irgendwann so mein eigenes Ding machen, so dass alles, was in mir vorgeht, irgendwie da rausziehen. Kein Plan wie, aber ich muss das machen. Und das war halt damals nicht möglich. Und dann
aber in welcher Form ist das denn vorher rausgekommen? Weil also ein Instrument hast du ja, obwohl du es hättest dir selber beibringen dürfen, alles, hast du ja nicht gemacht. Also bist du jemand, der viel, und es gibt ja viele Ausdrucksformen, man kann ja auch malen, Gedichte schreiben. Also hast du schon irgendwas gemacht?
Habe ich alles gemacht in die Richtung. Das Problem ist nur wirklich, ich habe nie die Möglichkeit, aus meiner privaten Hölle auszubrechen. Mhm. Ich wurde abgehalten, das zu tun, was ich machen will. Mhm. Da war kein Raum für. Und dann musste ich mit 15 eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau anfangen. Der absolute Killer für den kreativen
Ja, das stimmt, okay. In was für einem Setting war das? Großer Betrieb, kleines Ding?
Riesenbetrieb. Hitmarkt hieß das.
Ah, ja.
Ja,
Supermarkt, so eine Supermarktkette.
Ja, genau, kennt ihr beide, cool. Ja.
Also aber Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau heißt dann einfach tatsächlich auch so Lager, Regale einräumen, Kasse.
Ja, so eine richtige Scheißarbeit für so ein bisschen über 45 Kilometer mit Paletten ziehen und Pakete schleppen und es war einfach kacke.
Da bist du ja echt vom Regen in die Traufe, wenn ich das so sagen darf, oder? Von deiner Mutter weg, wo es super chaotisch war und dich das auch emotional überfordert hat, einerseits auferlegt zu bekommen, quasi so ein Hippie-Punk-Leben zu führen, aber auch verantwortlich zu sein für ein kleines Geschwisterchen und dann weg von dort und zu deinem Vater.
Diktatur.
Ja, also wie hat er das denn? Darf ich dich das fragen oder magst du gar nicht so viel über deinen Vater sprechen?
Doch, können wir schon, gerne.
Wie er das überhaupt angestellt hat, dich dann zu sich zu holen und also hat er dich quasi gelockt mit eigenes Zimmer und du kannst dann eine Ausbildung machen oder was auch immer oder wie lief das dann ab? Also
ich glaube,
weil du sagst Sklavin, das klingt ja so wirklich, als hätte er dich eingesperrt und total kontrolliert.
Ja, mein Vater ist ein Kontrollfreak. Also er wird sich das hier auch sicher anhören. Mhm. Servus.
Servus.
Ja, nee, wirklich. Ich kenne ihn einfach zu gut. Das Problem ist, er wahrscheinlich hat er einen guten Gedanken gehabt, wie er mich damals zu sich gelockt hat. Aber
also mehr Stabilität ins Leben bringen, Fragezeichen.
Ich weiß nicht, ich glaube, es war eigentlich eher immer so ein Machtkampf von meinen Eltern, wer schlussendlich so sorgerecht hat.
Okay.
Und hat er dich emotional sozusagen erpresst oder wie? Weil du hättest ja von dort auch weggehen können, aber er hat es ja irgendwie auch geschafft, dass du diese Ausbildung auf jeden Fall angefangen hast.
Ja, ich hatte Angst vor dem Typen. Ich habe alles gemacht, was der wollte. Ganz ehrlich, ich hatte keine Wahl. Ich war ein schwaches, kleines Mädchen.
Als schwach würde ich, glaube ich, also alles andere als schwach, das würde ich dich nämlich jetzt fragen wollen, wie das für dich war, wie du das ausgehalten hast, diese beiden Extreme. Das ist ja, also schwach warst du garantiert von allen Dingen jetzt am allerwenigsten, weil du das ja alles ausgehalten hast. Wo hast du das dann hingesteckt auch? Also hast du mit Freunden drüber gesprochen? Hast du Tagebuch geführt, Gedichte geschrieben? Oder wo hast du das sozusagen, gab es da so was, wo du das gechannelt hast sozusagen?
Ja, wahrscheinlich in Alkohol und Drogen.
Das hat schon eine Rolle gespielt da auch.
Ja, ja, voll. Ich habe da mit 12 schon richtig losgelegt.
Aber auch das sozusagen, das war ja dann noch zu der Zeit, wo du bei deiner Mutter warst, wo du sagst, ja, dann mach halt dein eigenes Leben oder abgefahren.
Ich glaube, das haben im Nachhinein, ich glaube, die haben das auch gar nicht gecheckt. Mhm. Ich meine, auch heute noch, das ist so oft, mich schauen Menschen an und so, das ist so verrückt. Ich kann es verstehen im Nachhinein, dass meine Eltern überhaupt nichts gerafft haben, mhm, weil das sogar heute die Leute nicht tun. So, ich habe da wahrscheinlich einfach so nicht so die Ausstrahlung, was so in das Klischee passt, dass man so entgleiten kann. Wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen?
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich auch.
Ich glaube, ich habe einfach immer nach außen hin so gewirkt. So, ich habe auch nach außen alles gerockt. So. Es war mir jetzt nicht so anzusehen, dass ich irgendwie mit 12 mir schon einen in die Birne reinkiff.
Also was meinst du, du hast nach außen wirktest du total gefasst sozusagen und in Anführungszeichen normal.
Voll,
und
ja.
So kontrolliert, aber mhm, hast dann halt für dich im Stillen eigentlich wie so jemand, der mit 40 einen Burnout hat und Workaholic ist, heimlich gesoffen tatsächlich.
Ja, voll.
Absolut. Und warst dann auch mal blau, wenn es Abendessen gab, aber hast die anderen das nicht merken lassen.
Ja, total.
Crazy.
Ja.
Und hast du das Zeug herbekommen? Auch, also vor allem mit 12 dann? Du sagst, du hast schon so früh angefangen.
Ich habe schon immer Leute sofort kennengelernt in die Richtung. Ich war mit 12 schon mit Jungs unterwegs, die waren 25, 27. Das war irgendwie schon immer normal. Ich war auch.
War nicht nur Alkohol, hast du gesagt, ne?
Nee.
Was für Drogen haben da eine Rolle gespielt früher?
Ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht genommen habe.
Spielt das jetzt noch eigentlich noch eine Rolle in deinem Leben?
Nee, ich bin tatsächlich seit einem halben Jahr komplett clean.
Also auch Alkohol und so?
Auch Alkohol. Ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich nehme keine Drogen mehr. Ich bin frei von allen Substanzen.
Okay, aber also erst seit einem halben Jahr und vorher hatte ich das irgendwie immer in, wahrscheinlich nicht mehr so extrem, würde ich jetzt mal vermuten, immer noch eine Rolle gespielt, eher so als. Aber so wie ich jetzt dich erlebe und wie ich irgendwie auch so eine Band irgendwie aufzubauen, das braucht ja schon so eine gewisse Art von Kontrolle. Oder würdest du sagen, du hast auch bis vor einem halben Jahr noch eigentlich ein Problem mit Substanzen gehabt?
Also ich habe das Problem auch immer noch. Ich werde das Problem immer haben.
Okay.
Es wird nie weggehen. Und vielleicht kommt auch der Tag, wo ich mal wieder was nehme oder rauche oder trinke oder weiß ich nicht. Aber ich werde auch trotzdem immer der kontrollierte Mensch sein. Das ist, ich habe ja nie gelernt, dass ich mich fallen lassen kann. Mhm. Ich müsste ja immer funktionieren, so ich wäre sonst einfach gestorben.
Wahnsinn, also das sind ja echt so krasse Gegensätze, ja, die du in dir vereinen musstest. Und also das drückt es ja, was du gerade gesagt hast, am allerbesten aus. Also gratuliere, dass du jetzt auch seit einem halben Jahr clean bist.
Ja,
weil ich kann mir
super
auch vorstellen, dass das auch mit, das hat ja, glaube ich, ich stelle mir vor, dass das auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Also da so schlecht einem das manchmal dann genau deswegen geht, dann das loszulassen, was dich so lange in deinem Leben mehr begleitet hat, nicht zu wissen, was das mit dir machen wird, also das ist ja auch ganz schön, ein ganz schöner Schritt.
Total krass.
Sehr mutig.
Auch das Interview mit euch zu führen. Ich habe bis vor Monaten hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich so easy mit Leuten da sitze und quatsch, ohne dass ich nebenbei irgendwie ein bisschen was kipp so.
Mhm.
Ich habe mir es überhaupt nicht zugetraut, sodass ich als ich genug bin.
Aber super, oder?
Ja, total.
Gut, das zu merken.
Voll super. Ja.
Cool. Und sag mal, darf ich dich fragen in dem Zusammenhang dann, wie lange du die Therapie schon machst? Ist auch ein bisschen mein Thema, weil ich bin auch seit längerem. Mache ich das?
Cool.
Und, ja, ich auch. Ja. Ich, immer, ich kann das auch wirklich fast allen Menschen empfehlen.
Ja.
Also das muss echt nach wie vor so enttabuisiert werden und dass da irgendwie Leute so Hürden haben, das anzunehmen, und irgendwie ist mir eigentlich ein Rätsel. Also ich kenne niemanden, der gesagt hat, irgendwie, ey, Therapie, mach nicht, ist scheiß Idee gewesen. Also alle, die es gemacht haben, ist eher so, warum habe ich es nicht früher gemacht? So, ne?
Mir geht gerade auch wirklich, mein Herz geht auf, wenn ich das höre, weil einfach, es fällt so viel Ballast von einem ab, wenn man einfach, also wenn ich selber spüre, ich kann und darf offen sprechen. Das ist so ein befreiendes Gefühl.
Aber ich habe unterbrochen, sorry, Juki.
Nee, du hast nicht unterbrochen. Ich wollte nur fragen, seit wann du das machst, die Therapie?
Ich mache die Therapie jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Und ich mache eine Verhaltenstherapie, weil alles, was bei mir in die Tiefe geht, habe ich gemerkt, kann ich so krass manipulieren. Mhm. Da kommt man bei mir irgendwie nicht ran. Deswegen versuche ich mich selber auszutricksen, indem ich mein Verhalten ändere.
Okay. Das heißt, das ist im Sitzen, findet es statt, ne? Ja. Oder? Ihr sitzt euch gegenüber.
Genau. Also ich finde es super. Ich lerne so viel über mich selber und ja, ist eine Bereicherung für mich.
Ich finde das super, weil ich kann mir auch vorstellen, gerade als Künstlerin, dass das auch nochmal, also so wie ich das auch meinte, von diesem Loslassen von den Drogen und dem Alkohol. Ich kenne auch Leute, die sagen, nee, wo man so denkt, das würde dir gut tun, die aber sagen, nee, ich habe Angst, dass ich dann nicht mehr so kreativ bin.
Ja,
und hattest du
total
auch.
Total, voll. Ich dachte, wenn ich nicht mehr so, dass ich nicht mehr so funktionieren kann auch, dass ich auf der Bühne irgendwie dann total die Nullnummer bin. Aber das ist totaler Bullshit. Also okay. Sollte jeder erfahren, was da passiert, das erste Mal mit klarem Kopf auf die Bühne gehen, das ist so krass einfach, was da abgeht. Manche werden jetzt vielleicht lachen, weil die das schon immer so machen, aber für mich war das so krass.
Du meinst sozusagen die Körper, Adrenalin, Endorphine, was weiß ich, was da dann freigesetzt wird einfach.
Du spürst ja die Leute so krass einfach, die sind so da, du kannst alles beeinflussen. Es ist irre einfach, total irre. Es ist das schönste, verrückteste Gefühl auf der Welt für mich.
Hängt es miteinander zusammen, deine Verhaltenstherapie und dann der Entschluss zu sagen, keine Drogen mehr?
Nee, meine Therapeutin war total überrascht. Die hat auch gesagt, das ist so krass einfach. Ich habe ihr das ja erst gar nicht erzählt. Ja, weil ich dachte, das zieh ich nicht durch, so, das schaffe ich nicht.
Aber wo kam das denn her? Also von dir einfach so, oder?
Ja, irgendwie hatte ich schon länger so die Schnauze voll. Ich war auch körperlich irgendwie echt schon ziemlich durch, so. Nach einer UK-Tour habe ich irgendwie auch schon, kam irgendwie Blut oben und unten und
okay.
Ja, war irgendwie, ich weiß nicht, die Leute waren irgendwie auch so komisch. Ich habe irgendwie auch nur noch strange Leute, glaube ich, angezogen. Und ich war dann an einem Tag so durchgefeiert, kam eigentlich von dem Konzert total im Arsch nach Hause. Völlig durch, mit allem Intus, was man sich vorstellen kann. Und bin dann auf ein Volksfest gegangen.
Meistens eine schlechte Idee.
Eine total beschissene Idee, was ich auch niemals machen würde, so mit klarem Kopf. und habe mich halt da dann irgendwie noch eine Nacht durchgefeiert und habe da auch total beschissene Menschen kennengelernt, die ich eigentlich den ganzen Abend irgendwie versucht habe, so von mir fernzuhalten. Gott sei Dank waren auch coole Menschen dabei, sonst wäre das, glaube ich, noch schlimmer eskaliert. Viel Blabla. Ich dachte mir am nächsten Tag einfach nur noch, jetzt muss Schluss sein. Es reicht jetzt einfach.
Manchmal muss es ein bisschen eskalieren, damit man so merkt, okay, genug. Oder? Weiß ich nicht. Also nicht, dass jetzt die Erfahrung wichtig gewesen wäre für dich, aber irgendwie manchmal merkt man ja so.
Voll. Und das Krasse ist auch, meine engen Freunde, ich dachte alle, dass die so total geschockt sind und irgendwie sagen, boah, spinnst du, du kannst jetzt nicht aufhören, du bist so unsere Party-Queen.
Voll, ja.
Bist du irre? Boah, was ist los mit dir? Hey, ganz im Gegenteil. Die sind alle so, boah, bitte, trink bloß nichts mehr, keine Drogen mehr, boah, fang das nie wieder an. Eine Freundin hat auch gemeint, hey, ganz ehrlich, du hast doch eh schon alles durch. Was willst du eigentlich noch? Ja, es ist total witzig eigentlich, die Reaktionen.
Ich würde gerne nochmal so einen Schritt Richtung, wir arbeiten uns noch durch dein Leben durch. Wir sind so ein bisschen stehen geblieben beim Hitmarkt.
Oh, der Hitmarkt.
Der Hitmarkt. Ländlicher Bereich oder Großstadt? Wo war das?
Oberschleißheim, Vorstadt von München.
Okay. Okay. Aber wie gesagt, du hast gesagt, ist insbesondere für kreative Menschen nicht geil.
Gar nicht.
Für wenig Leute geil. Natürlich trotzdem Respekt an alle, die das machen und vielleicht auch gerne machen und gut machen.
Yes.
Hast du die Ausbildung zu Ende gemacht?
Klar.
Du bist quasi Einzelhandelskauffrau und dann ist man fertig, also mit 17 dann wahrscheinlich, wie lange war es, 2 Jahre?
18, ich war selber fasziniert, dass ich die Ausbildung geschafft habe, weil Berufsschule habe ich mir gedacht, brauche ich nicht.
Stimmt, das gehört ja auch dazu, ne?
Das war die absolute Hölle, da, ja, auf egal, ich habe die Ausbildung geschafft.
Ja, und dann?
Ja,
was macht man dann als ausgebildete Einzelhandelskauffrau, wenn man Julia Melzer heißt?
Und wie sahst du aus zu der Zeit? Stimmt. Das würde mich auch interessieren.
Wie sah ich aus zu der Zeit? Wie so ein klassisches Partygirl halt.
Da brauche ich Details. So, ich weiß nicht, wie klassische Partygirls aussehen.
Ne? Mitte Nullerjahre, wie sahen die Partygirls da aus?
Wie sah ich mit 18 aus? Gute Frage.
Also im Moment sehen ja so die 16- bis 18-Jährigen so 90s-mäßig aus zum Beispiel. Ne? Also
ich glaube, ich war da ziemlich aufblondiert.
War schon auch so punkig unterwegs?
Den Punk hatte ich immer in mir. So.
Okay.
Aber ich glaube, so stylmäßig. Ich war da mit einem ziemlich abgefuckten Typen zusammen. Das war eher so ein Hip-Hopper.
Mhm.
Total bescheuerter Drogendealer sogar.
Oh,
und der hat mich immer so ein bisschen manipuliert, dass ich eher so ein bisschen normalo-mäßig ausschaue, weil ich habe für den auch immer so ein bisschen geschippert.
Was heißt das?
Ja, der hat mir Drogen gegeben, die ich dann über den Münchner Hauptbahnhof geschleppt habe, weil ich so blöd war.
Aha. Habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Kennst du das, Yuki?
Nö, aber ich fand jetzt, in dem Kontext hat man das schon jetzt.
So schlau bin ich heute Abend nicht mehr.
Aber jetzt wissen wir es, wie ich aussah. Also eigentlich relativ normal.
Nicht, weil sonst auffällig gewesen wäre ja auch vielleicht.
Auffällig.
Oh, verstehe. Ja. Okay, aber was hast du dann gemacht, als die Ausbildung fertig war?
Ja, da ist dann irgendwie nur Scheiße gekommen. So, da war dann leider, geht es ein bisschen deep. Dann hat sich meine Mutter das Leben genommen, wie ich 18 war, wie die Ausbildung zu Ende war. Und mit ihrem Tod kam dann ziemlich viel Scheiße in mein Leben, weil ich eigentlich die Erbschaft ausgeschlagen habe.
Warum?
weil alle gesagt haben,
da Schulden und so.
Gibt es Schulden und so, genau. Und dann kam aber ein Konto damals zu mir und ich dachte mir, geil, 1600 Euro.
Oh.
Ich lasse richtig hart krachen.
Ja, für eine halbe Stunde oder lange kann man es nicht krachen lassen.
Naja, aber in dem...
Ja.
Ja.
Mit 18 ein Wochenende 1600 Euro auf die Kacke gehauen. Weiß ich nicht, ob es sich gelohnt hat, aber ich habe es gemacht. Ja, und dann hieß halt irgendwie, das Konto hätte mir das gar nicht auszahlen dürfen.
Ah.
Ja, und dann ist die Scheiße losgegangen. Dann
hab
ich total Panik bekommen. Habe immer an meine Eltern gedacht, in ihre Schuldenzwickmühle und dass bestimmt jetzt alles bergab geht bei mir und wie soll ich das Geld zurückzahlen mit meinem Hungerlohn da und die Miete bezahlen. Und was macht man natürlich als 18-Jährige in der absoluten Tiefdepression, weil gerade alles im Arsch ist. Man kündigt seine Wohnung, damit man anstatt der Miete die Schulden...
Viel sparen auf jeden Fall.
Genau, kann man sich die Miete sparen und dann kann man ja die Schulden schneller zurückbezahlen. Und dann war ich obdachlos.
Crazy. War das eine Kurzschlusshandlung? Ja. Oder wie das hast du dir das damals gedacht, wie das dann ablaufen soll? Weil du hattest ja dann noch, der Hitmarkt hat dich übernommen, wenn ich recht verstanden habe.
Ja, für kurze Zeit, bis sie dann gemerkt haben, dass das bei mir gerade alles drunter und drüber geht.
Das heißt, du hast die Wohnung gekündigt und als die davon Wind bekommen haben, haben sie dich auch fallen lassen sozusagen?
Nee, die haben mich tatsächlich vorher fallen lassen. Der Laden war eh scheiße. Ich habe die Nachricht vom Tod von meiner Mutter in der Arbeit bekommen. Meine hysterische Oma ist die Mutter von meiner Mutter, die, ach du meine Güte, kam in den Markt und hat mich angeschrien, deine Mutter ist tot. Und ich bin dann in der Arbeit gestanden und dachte mir, okay.
Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, das ist ja so, also ihr habt ihr in der Zeit einen engeren Kontakt gehabt, du und deine Mutter?
Oder? Immer Kontakt.
Okay. Das ist ja ein totaler Schock im Zweifelsfall. Also.
Ich glaube, da werde ich nie wirklich drauf klarkommen. So.
Hm.
Das ist.
Weil also, das für dich auch nicht absehbar war oder so. Es gibt ja, also wir haben auch schon mit Leuten hier gesprochen, die sagen, ey, ich wusste, mein Vater hat Depressionen. Es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, mehr oder weniger gefühlt. So, ne? Es war jetzt, hat mich eigentlich nicht so überrascht. Aber das war das. Also, nee, womit. Ja. Okay. Weißt du von ihren Gründen irgendwas? Gibt es da Abschiedsbriefe oder wie auch immer? Wie kann ich mir das?
Nix. Gar nix. Es gibt
aber war es eine eindeutige Selbstmordgeschichte?
Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich kann nur das akzeptieren, was mir gesagt worden ist. Das ist völlig crazy und ja.
Ja, echt heftig.
Ja, total crazy einfach.
Aber auch krass, wie sie auf Arbeit mit dir umgegangen sind. Das ist ja.
Ja.
Also heutzutage könnte man da, glaube ich, auch Schmerzensgeld klagen oder so. Nicht, dass das irgendwas jetzt helfen oder machen würde, aber um einfach. Also, das ist ja unmöglich, dieses Verhalten.
Ja, es war auch irgendwie krass, weil meine Chefin hat dann ernsthaft von mir verlangt, dass ich die Schicht noch zu Ende arbeite.
Ja.
Also, ja. Was soll man da noch sagen? Gar nichts. Ja. Ich war dann froh, dass die mich eigentlich ausgekickt haben.
Okay, ja. Jetzt hast du aber schon gesagt, Wohnung gekündigt. Job weg, Schulden. Nee, Obdachlosigkeit, aber wie stelle ich mir, also es gibt wohnungslos, also du hast keine eigene Wohnung gehabt, aber ist das, wenn ich an das Wort Obdachlosigkeit denke, denke ich an Leute, die auf der Straße wohnen. Hast du das auch gemacht?
Teilweise, ja.
Aber wie und wo und wie funktioniert das? Wie das für eine Überwindung ist das auch überhaupt so? Ne? Also das ist ja was wir alle aus dem Straßenbild kennen und wo man denkt, okay, das sind echt Leute, wo ganz, ganz viel schiefgelaufen ist und gerade auch als Frau draußen zu übernachten, stelle ich mir auch nochmal schwieriger vor.
Also ja, ich würde aber auch ein bisschen vorsichtig da drüber sprechen, weil ich irgendwie, also ich habe auch gar keine Ahnung. Ne? Wenn, dann hast du sie, Julia, aber man weiß ja immer nicht, was passiert ist.
Freue
nicht,
nee. Man, es geht, ne? auch, geht auch nur um Julias Erfahrung auf jeden Fall. Also ich will es auf keinen Fall pauschalisieren.
Also ich kann da auch nur von meiner Erfahrung sprechen. Und es war ja, ich kann da auch nicht mitreden mit Menschen, die jahrelang obdachlos sind, die da gar nicht mehr rausfinden. Ich hatte den großen Vorteil, ich hatte immer weiter einen Job. Also ich bin immer weiter in die Arbeit gegangen. Mhm. Ich habe sofort einen neuen Job gesucht und habe halt da einen auf gute Miene gemacht. So, bei mir ist alles in Ordnung. Und das hat mich auch ein bisschen gerettet, so. Ich hatte da ja auch einen Alltag. Und ich bin oft bei Bekannten, Freunden untergekommen.
Hier mal eine Woche, da mal einen Tag, da mal einen Monat oder so, also auf Couches übernachtet und so.
Es gab, du musstest ja auf Arbeit auch eine Adresse angeben, ne? Also.
Genau, ich habe dann so ein Post.
Postfach?
Nee, da kann man einen Antrag stellen, dass die Post zu einem...
eine Umleitung.
Genau, es ging dann zu einer Freundin und es gab schon ein paar Nächte, die waren richtig übel. Ich habe so einen roten Rollkoffer, einen großen, den habe ich immer noch. Das war früher mein Zuhause. Da habe ich auch wirklich drin geschlafen, auf meinem Hab und Gut. Ja, also der Münchner Hauptbahnhof ist mir näher gekommen, als ich wollte. Aber ich habe da auch, wenn es blöd klingt, Gott sei Dank viele Leute kennengelernt, vor allem in der Junkie-Szene, wo ich bei vielen untergekommen bin, weil das Szenen halt einfach egaler ist als anderen so. Da gehen halt alle einfach mal mit zu dem und dann liegen die da eh schon rum und dann
habe ich da auch pennen, okay.
Genau, habe ich da halt auch mal ein paar Stündchen gepennt und war dann wieder fit.
Also ich, bei allem, was du echt erzählst, du bist ja wirklich alles andere als schwach. Würde ich jetzt gerne noch mal kurz betonen, weil du echt krasse Sachen gemacht hast und du hast es durchgezogen, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dir die Konsequenzen sozusagen klar waren, als du diese Wohnung gekündigt hast, aber es war ja klar für dich, irgendwann ziehe ich da aus und das Zeug, was ich aus der Wohnung schlepp, das trage ich nicht in eine andere Wohnung, sondern also das musst du ja auch irgendwie, das musstest du ja auch wuppen, das ganze Zeug da rausholen, was behalte ich, was nicht, und dann halt zu sagen, vielleicht zu entscheiden, alles muss in diesen roten Koffer packen, passen, weil mehr kann ich nicht, mehr kann ich auch gar nicht irgendwie durch die Gegend wuchten. Wie, also da bin ich so ein bisschen neugierig, wie das zum einen auf eine Art organisatorisch von den äußeren Umständen vonstatten ging, aber auch wie das so emotional für dich, wie du dir das emotional organisiert hast.
Also vieles.
Also wenn es okay ist. Für dich.
Ja, ich denke tatsächlich das erste Mal jetzt selber drüber nach. Viele Sachen habe ich in der Wut tatsächlich weggeworfen dann. Ich habe die Hand für Hand in das Müllhaus runtergetragen und habe mich quasi davon verabschiedet, geistig.
War das Wut auf deine Mutter letztendlich? Oder?
Ja, voll. Ich war so wütend einfach. Ich habe Sachen verbrannt, also auch richtig mit.
Ja, wenn dann, richtig, ne?
Ja, ich wollte einfach alles niederbrennen. Und ich habe Sachen verschenkt. Ich habe manche Sachen zu Freunden gegeben, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann wiederbekomme. Und dann hatte ich den roten Koffer. Ich kann mich nicht, ich könnte mich nicht bewusst erinnern, wie ich den gepackt habe.
Da warst du wahrscheinlich auch so wie in früheren Jahren dann dissoziativ sozusagen.
Ja, das ist so Überlebensmodus.
Mhm. Ja, voll, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, aber dann, also.
Ist halt weiß, auch, was ich meine. Ich dachte, das kommt, fällt mir nämlich jetzt auch ein. Ich habe nämlich auch total unpassende Kleidung natürlich. Das war so beschissen. Ich dachte mir so oft im Nachhinein, fuck, hey, was habe ich hier
eigentlich? Nur die Party-Outfits eingepackt. Ja,
natürlich. Man muss gut aufschauen, wenn man schon scheiße dran ist.
Ja, klar.
Boah, das ist so bescheuert einfach.
Oh Gott. Wie lange war diese Phase mit Wohnungslosigkeit etc. pp.? Und wie bist du vor allem da wieder rausgekommen?
Das war schnell und mit Vollzündung. Ich habe das natürlich, ich bin ja so ein Sensibelchen und mein Kopf nimmt alles ungefiltert auf. Und ich habe ja vorher schon gesagt, meine Stärke ist Einfühlungsvermögen. Mhm. Und das alles, was ich da erlebt habe, hat mich nicht, ist nicht so an mir vorbeigegangen. Und dementsprechend sind halt dann auch die Drogen härter geworden. Mhm. Und ich habe es irgendwann gar nicht mehr gepackt und war dann eigentlich nur noch am Feiern und am mich wegrichten. Und es gab dann auch einen Abend, wo ich eine echt blöde Aktion gebracht habe, die ich Gott sei Dank überlebt habe. Und
also mit zu viel Drogen.
Ja, aber auch bewusst zu viel. Mhm.
Du hast es drauf ankommen lassen.
Voll, ich wollte einfach nicht mehr. Das war zu viel Chaos.
Und wie hat sich das, also wer hat dich gerettet? Wie?
Ich bin einfach aufgewacht. Das ist wie ein Wunder eigentlich. Und ich habe an dem Tag, und so endet auch die ganze Obdachlosigkeitsgeschichte, habe ich an dem Morgen, nachdem ich wieder aufgewacht bin, das Telefon genommen, mein Handy, und habe einfach nur Suchthilfe eingegeben. Hm. Und da war ein unglaublich netter Mann am Telefon, der mit mir telefoniert hat und der mich so ein bisschen gefragt hat, was mit mir los ist. Und dem habe ich so einen kurzen Einblick in meine Geschichte gegeben. Und der meinte dann nur, okay, du kommst jetzt da und dahin. Und dann kriegen wir das schon alles. Und ich weiß nicht, wieso, weil eigentlich ist das ja total krass, irgendwo einfach hinzufahren zu einem Typen, den man überhaupt nicht kennt. Aber das war meine Rettung. Ich bin dann zu dem hingefahren. Das war ein Professor aus der Klinik in Haar in München. So ein ganz großes Areal für psychische Erkrankungen, Drogen, Abhängige.
Okay. Und da war sozusagen Platz frei und?
Da war ein Platz frei in der Entzugsstation. Habe ich 2 Wochen gemacht. Okay. Nach 2 Wochen bin ich abgehauen, um nochmal eine Runde zu drehen. Mhm. Habe aber dann gemerkt, nö, das ist es nicht mehr. Bin dann nochmal 2 Wochen in den Entzug gegangen. Und dann bin ich 1 Jahr auf Drogentherapie gegangen.
Ist das 1 Jahr stationär quasi? Nee.
Ja.
Abgefahren.
Ja.
Ist das auch die Zeit, aus der die Idee zu diesem Video von euch stammt?
Nee, das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Zeit. Okay, dann schieben wir das erst nochmal.
Ja.
Dann machen wir da weiter, wo du jetzt gerade, okay.
Ja.
Krass, da warst du ein Jahr, dann warst du 19.
Ja.
Und dann?
Ja, dann bin ich von der Drogentherapie.
Dann bekommst du da raus, bist clean sozusagen, offiziell, und hast aber nichts, ne?
Den roten Koffer mit den Partyklamotten.
Ja, ich hatte die Partyklamotten noch, genau. Wirklich so. Die haben in der Klinik, waren echt so, ich war die Jüngste, ich war 18. Und dann kamen die wirklich mit Klamotten so, hier, das habe ich übrig, zieh das an. Ja. Es war echt krass. Ja, aber da war ich dann so mit 19. mit der Therapie fertig und dann hieß es irgendwie, um Gottes Willen, ziehen Sie auf gar keinen Fall an den Ort zurück, wo Sie herkommen.
Ist ein Klassiker so auch, ne?
Geht alles wieder von vorne los und dann ich so, okay, dann gehe ich halt wohin, wo mich gar keiner kennt. Ich habe eh keinen mehr, ist auch schon egal. Bin dann nach Stuttgart gezogen.
Why? Warum? Ja. Von allen Städten?
Ja, wirklich. Das denke ich mir bis heute noch. Wieso Stuttgart?
For the record, ich habe nichts gegen Stuttgart.
Ja, ich auch nicht, aber...
Aber das war einfach fail. Ich war da so fail.
Also ohne da irgendwie... Kanntest du da Leute? Ist das...
Nee, gar nicht. Ich bin
du bist im Bahnhof mit dem roten Koffer und hast geschaut, was fährt als nächstes.
Ich bin...
Zack, Stuttgart.
Ja. Und war dann da in der WG, ich glaube mit 12 Leuten oder so.
Wie hast du die gefunden?
Über die Klinik. Das habe ich vorher ausgesucht.
Okay.
Genau.
Das heißt, die hatten alle irgendwie auch gerade einen Entzug hinter sich? Oder was war das?
Ich weiß, WG? Ja. Ja. Und dann wollte ich in Stuttgart eigentlich Maskenbildnerin werden. Die haben mich aber ausgelacht. Da hat mich keiner für ernst genommen und ich bin dann schlussendlich bei einem Hairstylisten gelandet, Tony und Guy, der gemeint hat...
Das ist so eine Kette, das kenne ich, das ist voll groß. Ne?
Ja. Ich hab den Typen selber kennengelernt und der hat gemeint, wir zwei, wir fahren nach Paris, wir werden alles erleben und bla. Ach,
super, ja. Es ging also los.
Total super, bla bla, einfach. Verdammt. Ja, ich habe dann auch gemerkt in der Arbeit, so, dass das eigentlich alles totale Koksnasen sind, okay, die in ihrer Fantasiewelt leben.
Okay.
Und ja, dann kam das nächste schlimme Ereignis und dann bin ich von Stuttgart weggezogen.
Und zwar?
Meine beste Freundin, bei der ich damals auch in der Kommune war, die hat einen ganz schlimmen Autounfall. Die liegt seitdem auch im Wachkoma.
Also seit wie vielen Jahren?
Seit 2010, also seit 13 Jahren.
Abgefahren finde ich sowas übrigens.
Es ist so übel einfach.
Krass.
Ja, es ist richtig krass. Vor allem, das kann ich heute nicht.
Okay. Aber das hat dazu geführt, dass du mal gesagt hast, okay, ich muss noch was anderes irgendwie. Oder das hat bei dir was ausgelöst für dich. Das
hat dazu geführt, dass ich sofort zu ihr muss.
Okay.
Dass die mich jetzt.
Und das war dann aber wieder sozusagen aus der Gegend, wo du hergekommen bist, Bayern irgendwo.
Genau. Also ich musste einfach sofort dahin. Hab alles wieder in meinen roten Koffer gepackt und losging's.
Okay. Also. Natürlich mit der Intention, erstmal bei deiner besten Freundin zu sein. Aber was hast du dann da gemacht? Also, und wo war das genau?
Ja, das war so eine Nacht- und Nebelaktion. Sie lag dann verrückterweise hier in Regensburg in der Uniklinik. Da habe ich sie besucht. Und dann hieß es, man kann quasi nichts machen und mit dem musste ich dann auch erstmal klarkommen. Ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich habe die gesehen und dachte mir, scheiße, fuck, es kann eigentlich noch krasseres passieren im Leben so.
Ja, irgendwie kann man sich aber auch vorstellen, dass so ein Ding ist, okay, also, aber es ist von vornherein klar, dass das ein sehr, sehr lange Zustand sein ist, so ein Wachkoma? Oder kann es auch sein, okay, das ist jetzt mal, die bleibt jetzt einen Monat im Koma und danach ist wieder alles gut? Oder ist relativ schnell klar gewesen, das wird jetzt mal ein bisschen länger dauern?
Ja, durch das, dass halt von den Reflexen und so irgendwie nichts kam, war das relativ schnell klar, dass da wahrscheinlich so schnell nichts mehr kommt.
Aber gibt es denn überhaupt noch, also 13 Jahre?
Ja.
Wie? Gibt's da irgendwie noch aus medizinischer Sicht irgendeine Chance auf, dass da passiert nochmal irgendwas?
Da habe ich keine Ahnung.
Okay.
Die ist halt in einem Pflegeheim und so übel, wie das klingt, aber ich kann es anders nicht sagen, weil alles andere wäre meiner Meinung nach einfach gelogen, sieht die da vor sich hin.
Ah ja. Bist du regelmäßig noch bei ihr?
Regelmäßig, nee, und ich war auch schon ewig nicht mehr, weil ich ertrage das einfach nicht. Das
kann ich total nachvollziehen.
Also ich fühle mich auch deswegen so schwach und ich denke jeden Tag dran und für mich ist das, ja, ich denke mir oft selber, ich bin ein riesiges Arschloch, weil ich bin ja quasi die beste Freundin und eigentlich müsste ich bei ihr sein, aber ich packe es.
Aber wofür, frage ich mich dann so auch, ne? Also da würde ich das. Kann das nachvollziehen, dass du so denkst, aber ich auch denke irgendwie sehr, was,
ja, das Schlimme,
was ist das, ne? Also eigentlich.
Keiner weiß, was ja da drin los ist.
Naja. Okay. Wenn du da nicht so in die Tiefe gehen willst, total okay natürlich. Aber du bist wieder in Regensburg oder zumindest in der Gegend, wo du jetzt ja noch bist. Das heißt, das war der Punkt, warum du jetzt da bist, wo du bist.
Nee.
Dann führ uns doch mal hin, warum du jetzt in Regensburg bist und wie du da hingekommen bist.
Okay, in schnellem Durchzug. Ich war dann in Eggenfelden, habe da ein Mädel kennengelernt, mit der habe ich auch eine Zeit lang zusammengelebt. Habe dann nicht so gut zusammengepasst. Hab dann einen Typen kennengelernt, der ein totaler Hippie war, der mich auch wieder voll in die Drogen zurückgeführt hat. Und der war Physiotherapeut und der hat dann eine Stelle in Regensburg bekommen. Und da bin ich mitgezogen, weil ich mir gedacht habe, Eggenfelden ist kacke und langweilig.
Sagt mir nichts, wo ist das? Ist das in der Nähe irgendwo, oder?
Niederbayern.
Niederbayern. Klingt klein und langweilig.
Voll.
Wie ist Kohle reingekommen bei dir zu der Zeit? Jobs?
Ja, Jobs immer. Ich habe kunterbunt alles gemacht. Von Gastro über Altersheim. Boah, ich habe so viele Jobs gemacht. Das ist irre.
Einzelhandelskauffrau hast du nicht nochmal gemacht. Gab es da keinen Hitmarkt in Eggenfelden?
Wieder in diesem scheiß Hitmarkt. Oh, Kind, du bist mein Jugendtrauma.
Ja, sorry. Okay, du bist in Regensburg. Ja. Aber dieser Hippie, der Hippie-Physiotherapeut, das ist nicht der aktuelle Dude, der da hinten irgendwo rumliegt.
Ja, der Hippie-Fucker, der liegt da Gott sei Dank nicht.
Gut.
Der Typ, kriege ich heute noch das Kotzen.
Ja, warum?
War von beiden Seiten ist viel schief gelaufen, aber er hat mir dann schlussendlich wieder.
Uns interessiert nur deine Version. Der Hippie-Fucker kann irgendwo anders in den Podcast gehen und seine Geschichte da erzählen.
Ja.
Den laden wir nächste Woche ein.
Ja, endlich hört mich jemand. Warum war das nicht schon immer so? Ohne viel Trara, ist leider am Ende von der Beziehung wieder nur der rote Koffer übrig geblieben. Und das war für mich wirklich sehr abgefuckt, weil ich habe mir da mit ein vermeintliches Leben aufgebaut und das ist wieder total schief gegangen.
Mhm. Ja, und dann?
Dann kam der Retter, der da drüben im Wohnzimmer liegt, im Schlafzimmer liegt. Ich glaube, vielleicht lauscht er auch. Der hat mich irgendwie gerettet.
Aber wie und wo? Also ihr habt euch irgendwie wie lernt man sich da kennen? Regensburgdating.de oder in der Kneipe? Oder?
Das ist eine total crazy Geschichte. Ich war auf seinem ersten Konzert von seiner Band.
Also for the record, der spielt auch Gitarre bei Erection, ne?
Genau.
Gut, nur dass das wissen ja natürlich nicht alle, die das jetzt hier hören. Aber er hatte vorher schon eine andere Band.
Genau, Johnny Firebird.
Mhm.
Und als ich noch in Eggenfelden gewohnt habe, hatten die ein Konzert im Boogaloo. war ein mega cooler Club, da gibt es leider nicht mehr. Und da fand ich ihn halt echt schon richtig cool so. Da war er aber leider mit einer anderen da. Mhm. Und deswegen war das für mich klar so, ist halt schade. Und dann habe ich in Regensburg in der Uni angefangen zu arbeiten, in der Uniklinik auf der Intensivstation. Und dann steigt auf einmal der Typ in der Früh in den Bus ein und setzt sich neben mich und sagt, ja, hi, wie geht's? Was machst du so? Und ich dachte mir, okay, ja, ist ein stranger Typ, aber ich rede mal mit ihm.
Aber hast du ihn,
aber du hast ihn schon erkannt.
Genau.
Nee, erst gar nicht. Es ist total crazy. Ich bin dann am Nachmittag nach Hause gekommen zu dem Hippie-Freak und sitze dann im Wohnzimmer und sage auf einmal, das ist der Typ in der roten Lederhose. Und er meinte dann nur, was für ein Typ in der roten Lederhose? Und dann, ich habe heute jemanden getroffen und den habe ich schon mal gesehen und das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen. Und
das war so dein Heureka-Moment.
Ja, das war total krass.
Dass du so laut aussprichst.
Ja. Ja, und dann hat mich der Steven irgendwann gefragt, ob wir mal was machen wollen. Und ich dachte mir so, ja, warum nicht?
Moment, ihr habt euch denn immer morgens im Bus getroffen?
Nee, er
hat... Oder wie lief das dann weiter?
Er hat nur einmal seine Schicht getauscht, weil er mich bewusst im Bus treffen wollte.
Och, nein, woher wusste er denn, dass du Bus fährst?
Hat er ausgecheckt.
Nein, der hat dich ein bisschen gestalkt, ne?
Stimmt, finde ich nicht so gut.
Aber romantisch. Positives
Stalking.
Genau, Romantic Stalking.
Romantic Stalking.
Das ist schon cool.
Cool.
Das ist ja total. Wann, wie früh war das denn? Ich meine, der hat sich einen Wecker gestellt. Wann bist du zur Arbeit gefahren? War sicherlich früh, oder?
Richtig, richtig früh. Also ich glaube, damals so um 6:30.
Okay.
Okay.
Lustig. Das... Und dann, was hat er dann? Habt ihr dann Nummern getauscht? Oder wie hat es dann...
Ja.
Wie seid ihr in Kontakt geblieben, nachdem ihr ausgestiegen seid?
Er kam dann irgendwann zu meiner Station. Immer mal wieder ist er so rumge...
Aber also das heißt, er hat da auch gearbeitet?
Genau, er arbeitet da auch immer noch.
Immer noch, okay.
Ja.
Okay.
Und ja, ich habe dann schon, also ich bin da immer so ein bisschen, ich liebe ja alle und ich check das immer nicht, wenn mich jemand wieder... Ah, okay. Aber ich habe dann schon irgendwann habe ich es dann schon ein bisschen gerafft, dass er halt da so guckt, wo ich bin. Und dann bin ich auch mal vorgegangen und habe mit ihm geredet und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und
wo war euer erstes Date?
Im Kaff, im Plan 9 hieß es, so ein veganes Restaurant, Bar.
Mhm.
Also eher cool, so kann man was trinken und man kann aber auch einen Burger essen, wenn man...
Okay.
Wer hat das ausgesucht?
Er.
Okay.
Ja, da hat er sich auch schlau gemacht, was ich gern mag.
Aber das heißt, das ging dann relativ schnell?
Ja.
Okay.
Was war deine Frage?
Das
Jahr war jetzt quasi auch das Vegan.
Das finde ich auch super übrigens.
Danke.
Das ging dann aber relativ schnell, dass ihr so klar war, irgendwie, ey, there's something happening, wir bleiben mal, wir machen das mal, wir versuchen das mal.
Ja, eigentlich erstmal total klassisch. Ich würde gern Gitarre lernen. Kannst du mir das vielleicht beibringen? Dann, ja, können wir schon mal machen. Wir haben natürlich nie Gitarre geübt.
Okay.
Ja, so war das ungefähr für den Zuhörer.
Und du warst, und da warst du schon so optisch punkmäßig unterwegs, so ähnlich wie jetzt, oder wie war das? So ein bisschen visuell das auch zu, also, visuell über die Audioschiene zu begleiten.
Also ich hatte damals so, ich weiß nicht mal, ob man es Dreads nennen kann, es waren halt einfach grüne, verfilzte Haare.
Okay.
Ja.
Directions?
Ja.
Welche Directions? Apple Green?
Alpine Green. Ja, Alpine Green.
Okay.
Ja, weil wir müssen mal Jobst so ein bisschen
auf die Tube drücken.
Ja, und auf überhaupt auf Punk und auf Musik.
Ja gut, komm, dann mach.
Also so, wie das so, also jetzt kommt ja, die Musik kommt ja schon jetzt so durch Stieben automatisch ein bisschen rein.
Passiv zumindest, ne?
Ja.
Also das, diese genau. Band, Johnny Firebird, die war oder ist, gibt's die noch?
Nee, die gibt es jetzt leider nicht mehr.
Aber die war relativ viel, auch aktiv und so, ne? Viel auf Wochenenden unterwegs gewesen. Du warst immer dabei.
Die waren richtig unterwegs, die Jungs.
Und ich warst auch viel dabei.
Ich war immer dabei als Mercherin und Roadie.
Bist du auch gefahren?
Nee, ich habe meinen Führerschein ganz spät gemacht. Erst mit 27.
Ah ja.
Konnte ich mir vorher auch nicht leisten.
Ich würde aber fast schon mal einen Sprung machen zur eigenen Band, oder? Wollen wir das machen?
Klar.
Was sagst du, Yuki?
Ja, ich glaube schon. Ja, finde ich auch.
Okay, also aber ich Johnny Firebird, kannst du für die Leute, die Band nicht kennen, was ist das musikalisch so?
Rock'n'Roll.
Auch so Punk'n'Roll.
Ja.
Okay. Und das war auch das, was also du hast schon gesagt, du hörst viel Musik, ne? Also ich glaube ich auch immer noch, ist auch immer relativ breit bist du, glaube ich, auch jemand, der nicht so auf einen Stil, der jetzt nur Punk'n'Roll hören würde, aber das hat dir schon getaugt.
Ich höre echt alles. Für das liebe ich Musik viel zu sehr, dass ich mich da festfahren könnte.
Okay. Ja, aber zu der Zeit, ne? Also da kannst du dich vielleicht noch ganz gut daran erinnern, dass du deine jetzige und hoffentlich letzte Beziehung, weil sie so lange dauert natürlich, bis zu eurem Lebensende, als das angefangen hat, was war da so, gab es da sowas wie Lieblingsbands oder sowas? Wenn du jetzt mal so, wie viele Jahre ist das her, die Jahre zurückdenkst?
Als ich mit der Band angefangen habe?
Nee, als du mit die Beziehung mit Steven angefangen hast.
Was da meine Lieblingsband? Mhm. Backyard Babies.
Okay.
Imperial State Electric, Biters.
Schweden-Rock.
Ja, das war so die Schweden-Rock-Phase. Ja. Okay.
Gut, und irgendwann
hast du dir immer selber irgendwie, du hast dich da immer von Band zu Band sozusagen gehangelt und dir so den Input geholt.
Total, ja. Deswegen habe ich auch Phase gesagt, weil bei mir, ich habe immer so, das ist bei mir nie, dass ich mich auf eins festfahre. Das wechselt immer total. Es ist ganz kunterbunt.
Was hast du denn jetzt gerade für eine Phase? Musikalisch.
Jetzt gerade ist Rancid vom Tim Armstrong, das Solo-Zeug, Tim Time Bomb, feiere ich voll ab. Das Rock'n'Roll Theater, das er gemacht hat, das ist so der Hammer.
Das
kenne ich gar
nicht. Ist das geil?
Musst du dir anschauen, es ist so geil.
Das Solo-Album finde ich auch mega geil.
Schau dir unbedingt auf YouTube Tim Time Bombs Rock'n'Roll Theater an.
Das ist erledigt.
Vier Parts oder so, es ist der Hammer. Es ist halt ein totales Musical und Tam-Tam, aber es ist geil.
Okay. Gut, sehr irgendwann gut. Bist du auf die Idee gekommen, irgendwie Mercherin zu sein, reicht nicht. Ich will auch mal eine Band machen.
Man ist ja wahrscheinlich auch, du warst wahrscheinlich viel in Proberäumen auch, ne? Da kriegt man ja automatisch Bock, würde ich behaupten.
Ich war quasi von Donnerstag bis Samstag jeden Tag im Proberaum.
Und dann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich will jetzt auch was machen.
Ich wollte, das ist total crazy, wenn ich zurückdenke, wollte ich schon, seitdem ich über sowas nachdenke, schon immer Sängerin werden. Mhm. Schon immer, schon seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Und im Proberaum kam irgendwann mal ich fand den Steven immer so bewundernswert, weil er so viele Instrumente spielen kann. Und ich habe ihn oft gesehen, wie er getrommelt hat. Und das fand ich so, boah, das war für mich einfach der Hammer. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das auch zeigen kann. Und das hat er gemacht. Ich habe mich hingesetzt und er meinte dann so, boah, krass, das geht aber schnell so. irgendwie gleich.
So, Rhythmus halten können, ja. So halbwegs. Mhm.
Ja, genau. Es ging irgendwie gleich voll ab. Und dann habe ich mir selber das erste Mal Musikunterricht selber genommen.
Mhm. Bei einem Lehrer oder einer Lehrerin?
Yes, bei einem Lehrer. Der war richtig cool.
Für Schlagzeug dann?
Für Schlagzeug, genau. Mhm. Nicht lange, aber habe mir da so ein bisschen Input geholt. Und irgendwann war ich total besoffen in der Bar und habe da so einen emotionalen bekommen und habe da jeden zweiten gefühlt so, oh Mann, scheiße, ich will jetzt auch endlich Musik machen und das kann doch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit mit lauter Musikern unterwegs bin und selber passiert irgendwie nichts und ich kann Schlagzeug spielen und wer macht jetzt eine verdammte Band mit mir? Und dann stand halt einfach alles, aber nicht das, was ich erwartet habe, stand die Alex da, unsere damalige Drummerin. So Studentin, die gerade einen Keeper-Job macht, also Bedienungsjob macht. Total lange braune Haare, total das graue Mäuschen, stand dann vor mir grölendem Trunkbold und hat dann gemeint, ich kann klassische Gitarre spielen. Und ich bin halt einfach über sie drüber gefahren und okay, wir treffen uns im Proberaum, das wird alles großartig. Und ja.
Das heißt, die hatte zu so Punk, Rock'n'Roll und sowas gar nicht so einen Bezug?
Ich glaube nicht im Nachhinein.
Okay.
Ja, aber es
Das heißt aber, ihr wart mehr oder weniger zufällig auch zwei Frauen.
Ja.
Und habt euch erstmal zu zweit das erste Mal im Proberaum getroffen?
Ja, wir haben dann Teenage Anarchist zusammengespielt.
Against Me, ja.
Ja, voll. Und das fand sie cool. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, wir könnten eigentlich auch selber mal sowas ausprobieren. Und dann hat sie gemeint, ja, finde sie auch cool, können wir auch mal probieren. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir auch noch so einen Bassisten bräuchten und jemand oder Bassistin oder Sänger und Sängerin. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht.
Ja, mit so Internet irgendwie, Leute, wer kennt wen oder irgendwie Zettel aufgehängt in einer Bar oder wie läuft sowas dann? Wie läuft
das bei euch ab? Ganz klassisch in derselben Bar.
Okay.
Das ist halt auch schon
hat ja schon einmal geklappt, ne? Also.
Ja, kann ja nicht schief gehen.
Und geprobt habt ihr bei deinem Freund im Proberaum.
Genau.
Und habt da so, du hast das Schlagzeug benutzt und sie durfte da dann so Top-Teil und sowas durfte sie einfach anschließen und benutzen.
Ja, die hatte das relativ schnell selber. Also, ja.
Hatte sie auch Zeug besorgt und es auch bei euch reingestellt dann.
Und dann war wieder so ein feuchtfröhlicher Abend in der Bananenbar, wo wir uns kennengelernt haben. Und da stand dann unser verrückter Tino auf einmal da. Und oh Gott, das war so krass. Der meinte dann irgendwie, ja, er könnte schon mal vorbeikommen zum Singen. Und ich dachte mir, ja, durchgeknallter Typ, der kann bestimmt auch singen. Und dann kam der zu uns im Proberaum und hat halt wirklich angefangen mit irgendeiner Müller. Und ich dachte wirklich, der will mich verarschen.
Und er fand der das schon ernst gemeint?
Ja, beim Tino ist es immer so ein Ding, man weiß nicht, ob das gerade Spaß ist oder ob das seine Realität ist. Das ist so ein 50-50-Mensch. Mhm. Ich liebe ihn, er ist das perfektionierte Chaos, sage ich immer.
Aber kam der in die Band?
Ja, aber mit der Ansage, egal was du in dieser Band tust, du darfst alles machen.
Nur nicht,
aber
singen. Okay.
Und dann kam er halt wirklich nochmal und hatte auf einmal einen Bass dabei. Und ich musste so lachen, weil das war so unreal alles.
Okay.
Und was hat der für ein Background, dass der da so mit klassischem Gesang ankommt?
Das war einfach die totale Verarsche.
Ja, der, okay.
Der hat da einfach irgendein Scheiß gemacht. Der ist verrückt, der Typ.
Aber wie entstehen, also okay, am Anfang was covern ist relativ easy, aber eigene Songs ja dann nochmal so eine andere Nummer. Also wie ist das passiert, gerade wenn irgendwie ganz oft sind es ja GitarristInnen, die halt Songs schreiben, so, oder mit Riffs ankommen oder mit Liedern und so. Gerade wenn du gesagt hast, die Alex, die bei euch Gitarre gespielt hat, hat gar nicht so einen Background. Also wie sind denn so die ersten Songs eigentlich entstanden?
Mir fällt gerade ein, ich habe nämlich die alte Akustikgitarre von meiner Mama vererbt bekommen.
Ah.
Und die ist verrückterweise in Regensburg, wie ich in Regensburg gewohnt habe, wieder aufgetaucht. Bei einer Freundin. Und die habe ich dann... Die habe ich bei ihr abgeholt.
Ja. Sorry.
Kein Problem. Die habe ich bei ihr abgeholt und dann habe ich quasi auf der Gitarre angefangen zu klimpern und habe da die Songs drauf geschrieben.
Also dann so, dann hat dir irgendwer gesagt, hier brauchst du eigentlich nur zwei Finger Powerchords oder wie läuft das dann ab?
Buch, Gitarre für Dummies, Steven zeigt mal schnell, wie ich da hinlangen muss, ja.
Das ist die Gitarre, das war eins von den Dingen, die du in der Wohnung beim Ausräumen weggegeben hast, wo du gedacht hast, hoffentlich, vielleicht kriege ich das irgendwann wieder und dann kommt diese Gitarre wieder.
Ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, aber ja.
Wahrscheinlich, ja, klar, vor allem wenn die von deiner Mutter ist, hast du die noch, die Gitarre?
Ja, klar. Sogar, es sind noch 5 Originalseiten drauf.
Nein.
Voll. Ich bin richtig angepisst, weil die 6. wäre auch noch drauf. Aber wir waren hier rotzevoll mal und dann meinte einer, hey, voll cool, darf ich da mal spielen? Und hat halt die Seite gerissen. Und
ja. Okay, ist es Western-Gitarre mit Stahlseiten oder so eine ganz klassisch?
Ja, eine ganz einfache.
So mit Nylon-Seiten, so ein Ding.
Genau, so eine Konzertgitarre. So einem ganz weichen Sound. Ach,
so,
cool.
So einem dicken Hals und so, ne? Also ganz anders als so eine.
Der Hals ist gar nicht so dick, die ist eigentlich relativ. Die ist total cool geschnitten. Die ist eigentlich ist so eine perfekte Akustikgitarre einfach. Okay.
Das ist irgendwie total schön. Da kommen wieder so viele Sachen zusammen in deinem Leben, finde ich. Dein Leben, was so Extreme in sich vereint, so dieses total komplett ohne, ne, ohne die mütterliche Obhut, die so alles kontrolliert, im Gegensatz dazu bei deinem Vater. Und das jetzt so, das vereint sich in dieser Gitarre wieder, die von deiner Mutter ist. Deine Mutter, die gesagt hat, wenn du was lernen willst, dann lernst du es selber und du holst dir dann bestenfalls wirklich ein Buch Gitarre für Dummies.
Boah, das ist echt.
Und nimmst diese Gitarre und bist bei und
das so
ja, toll.
Gesehen.
Das ist der Wahnsinn. Hast du auch Unterricht mal genommen? Das wäre ja, dann hättest du es nochmal auf die Spitze getrieben, aber okay.
Nee.
Ja, aber und auf der Gitarre hast du dann die ersten Songs komponiert, sagst du?
Ja, voll.
Schreibst du immer noch den Großteil der Songs?
Was sagst du?
Schreibst du immer noch den Großteil der Songs?
Ja.
Mhm. Fällt dir das leicht?
Voll.
Cool.
Und auch jetzt, ihr seid jetzt gerade im Studio, hast du vorhin erzählt, ne? Ihr nehmt gerade, ihr seid so in den letzten Zügen, ein neues Album aufzunehmen, hast du erzählt und das heißt, die letzten 6 Monate, die du jetzt drogenfrei bist, hast du auch dieses Album sozusagen kreiert jetzt in dieser Zeit, oder? Oder sind da auch Teile in dem Album, die vor dieser Zeit entstanden sind?
Die waren alle vor der Zeit.
Okay. Aber es ist auch interessant mit dem, also jetzt, in deinem Jetzt-Zustand sozusagen, dieses Material zu nehmen, oder? Und das jetzt.
Das ist total krass. Also auch die Songs, die auf dem Album sind, die sind echt, also es ist schon heftig. So, das ist wirklich nochmal so, der letzte Dreck muss nochmal raus, so. Also es ist noch lang nicht der letzte Dreck, aber das ist schon, da kommt schon viel, viel raus einfach.
Das ist wie so Fasten jetzt gerade für dich dann, dass du einmal so.
Ja.
Und wenn du Lieder schreibst, du hast das alles im Kopf. Oder machst du dir Notizen irgendeiner Art?
Nee, das ist alles in meinem Kopf.
Wahnsinn.
Weil ich kann ja auch keine Noten oder irgendwas. Ich kann das ja nur ungefähr auf der Gitarre klimpern, wie so gut wie es halt kann. Singen, wie es halt ist, oder summen. Also ich kann es ja nur irgendwie erklären quasi.
Aber Texte schreibst du schon auf?
Ja, die Texte sind alle von mir.
Aber die schreibst du auch auf, die sind nicht auch nur in deinem Kopf?
Teils. Also mittlerweile habe ich schon alles in einem Buch aufgeschrieben, aber am Anfang war das Teil in meinem Kopf, Teil aufgeschrieben.
Gab es zu Anfang der Band so musikalische Vorbilder, dass ihr gesagt habt, ey, ich will so klingen wie... keine Ahnung was, also sicher sehr catchy, was ihr macht, melodisch, punk'n'rollig, also ich höre da halt so ein bisschen, wenn man weiter zurückgeht, so ein bisschen so Runaways, vielleicht auch ein bisschen Vice Squad, Distillers oder so. Waren das so Sachen, die du als Person, die das hauptsächlich gemacht hat oder macht, im Kopf hattest, oder ist das einfach so entstanden, weil das ist, was aus dir rausgekommen ist? Kannst du das irgendwie einordnen?
Ich glaube, das ist einfach ein Zufallstreffer. Mhm. Weil
also du bist nicht hingegangen und sagst, ich will eine Band machen, die klingt, soll so und so klingen, und das sind jetzt so diese fünf Bands, in deren Kosmos ich das bewegen soll. So kann man ja auch eine Band gründen, theoretisch.
Hätte ich ja auch, also konnte ich ja auch rein menschlich gar nicht beeinflussen, weil ich war ja nur in Anführungsstrichen die Drummerin, die mhm. Lieder geschrieben hat. Gesungen hat es ja eine ganz andere Person. Mhm. Und wie die dann schlussendlich klingt, das konnte ich ja gar nicht beeinflussen.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so autodidaktisch das alles gelernt hat, dass
das gar nicht
auch auf eine Art so schwieriger rum, ne? Ist. Ja, genau, dass man gar nicht sozusagen, also ohne das jetzt klein oder zu reden oder so, dass man einfach
es kommt, was kommt, so,
gar
ne?
nicht, genau.
Ja
das war
also viel intuitiver.
Ja, voll. Also so schreibe ich auch Musik. Das ist kein, also mit irgendwelchen Zusammenhängen hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist
ja,
einfach wie so ein Erguss, der einfach da ist, und dann ist es so.
Da kommt sicherlich auch die Energie, die da raussprüht, weil das halt so intuitiv ist und überhaupt nicht geplant und berechnet sozusagen. Ne, und auch nicht technisch zu sagen, Intro, Refrain, Bridge, Chorus, whatever, sondern das ist halt so ganz intuitiv, und das spürt man sicherlich auch. Also das hört man, würde ich behaupten, und das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute dann spüren, wenn sie die Musik hören, dass es nicht berechnend catchy ist, sondern aus dir so rauskommt, so pur.
Ja, das hoffe ich. Ich hoffe auch, dass das beim Album erhalten bleibt.
Aber wird das anders klingen als die Sachen, die man jetzt schon hören kann, aus deiner Sicht?
Also wir bleiben alle wir selber. Ja. Es ist halt super gut produziert, sage ich mal so. Mhm. Wir waren in einem Studio.
Also ist das nochmal ein Schritt sozusagen, aus deiner Sicht jetzt ein Schritt nach oben im Sinne von klingt geiler.
Voll, für mich ist es total abgefahren. Ich habe es jetzt das erste Mal gemacht, dass ich habe das Schlagzeug in der Garage eingespielt, so mit ein paar Mikrofonen. Mhm. Und jetzt waren wir in so einem richtig krassen Studio, das nur für Schlagzeug quasi war. Okay. Es war ein Riesenraum und dann, ja, es war alles so abgefahren irgendwie. Und die Gitarre und Bass haben wir bei einem Producer zu Hause eingespielt. Auch mein Gesang haben wir bei dem aufgenommen. Das habe ich alles davor überhaupt nicht gekannt. Ich habe das hier, so wie ich jetzt hier vorm Computer sitze mit euch, so habe ich davor die Musik gemacht. So Logic, alles reingebastelt und fertig. So ist auch unsere EP entstanden.
Zum Glück geht das ja alles total einfach inzwischen. Das ist ja schon echt ein Riesenvorteil, so ne? Heutzutage Musik machen und du brauchst wirklich eigentlich nur einen Laptop,
ja, erstmal für, aber,
um dich auszuprobieren, so finde ich.
Also das ja, total. Leicht in Anführungsstrichen so, aber ja.
Ja, ja, also theoretisch leicht, weil die Voraussetzungen sind da und für alle sozusagen. Da gibt es niedrigschwellig, aber dann halt auch was zu machen, was. Also ihr habt ja jetzt was geschafft, was irgendwie, also mir fällt ehrlich gesagt zuletzt nur so jemand wie Lily Allen oder so ein, zumindest dann im Mainstream, die dann halt geschafft hat, nur durchs Internet auch so eine Reichweite zu bekommen. Also die habt ihr jetzt noch nicht, aber wenn ich das so, was ich jetzt mitbekommen habe in der Recherche bei euch, ihr habt ja echt, habt ja quasi fast mit Beginn mit Corona, ein halbes Jahr vorher habt ihr ja, glaube ich, angefangen.
Ja.
Und seid so krass durchgestartet, wo man so denken würde, ein halbes Jahr vor Corona irgendwas zu starten, das kann nur in die Hose gehen.
Ja.
Aber ihr habt es echt voll krass durchgezogen. Und also, dass ihr jetzt in der kurzen Zeit an dem Punkt seid,
ja, gerade mit den 2 Jahren Pandemie noch dazu, ne?
Ja, ja, ohne Auftritte und so. Das ist echt der Wahnsinn. Wie gab es ja
erstaunlicherweise relativ viele noch, ne?
Voll, also bei uns, es war nie Stillstand, es war so abgefahren. Wir wurden ja dann auch zu Livestreams und so ohne Ende eingeladen. Da war nie Ruhe.
Kannst du dich an euer allererstes Konzert noch erinnern?
Ja, also mit mir als Sängerin oder generell als...
Ja, dann machen wir beide mal. Also allererstes Reaction-Konzert, du am Schlagzeug.
Das allererste Erection-Konzert war im Tiki Beat in Regensburg.
Klingt nach Bar.
Ja, ich habe den Steven nur angeschaut und habe gesagt, ich gehe da nicht hoch, mach du das. Es war so
heftig. Auf die Bühne meintest du jetzt?
Ja, ich hatte so Schiss. Ich habe echt gedacht, ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht. Aber ich habe es gerockt und... Ich war angefixt. Ich wollte nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Und dann Konzert als Sängerin. Ultra krass. Sängerin verlässt uns 2 Wochen vorm Auftritt. Wir sind alle
die
da.
Die Braut mit den...
Ja.
Die Gitarrenbraut.
Nee, die...
Es gab noch eine Sängerin,
noch aber eine andere.
Genau.
Okay.
Die hat uns 2 Wochen vorm Konzert sitzen lassen und dann hat die versammelte Mannschaft steht auf einmal da und schaut mich an, so, ja, was ist jetzt so, wie geht's jetzt weiter? Ich hatte auch keinen Plan. Und dann Tino, unser Wahnsinnsgenie, meinte dann einfach nur, ja, du singst jetzt, ist doch klar. Und ja, ist klar, Tino, gut, dann singe ich jetzt. Und dann sagt er zu Alex, und du spielst jetzt Schlagzeug. Und die Alex, okay, ich hatte eh mal so einen 2 Wochen Schlagzeug-Crash-Kurs. Und alle nur so, was zur Hölle? Und ja, der Steven, der macht sowieso jeden Scheiß mit. Haben wir uns dann im Proberaum gestellt. Und auf einmal fängt die Alex an, Schlagzeug zu spielen.
Also du hast das vorher noch nie gesehen gehabt bei der?
Nee, das war der krasseste Autisten-Move einfach. Das, also ja, so inselbegabungsmäßig einfach. Es war echt crazy.
Wie cool.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt genauso gut singen, wie die Schlagzeug spielt.
Und wie hat das dann gekickt, als das erste Mal als Sängerin dann auch aufzutreten im Vergleich zu das allererste Mal überhaupt?
Das war so heftig. Ich habe das erste Mal, wie ich das gespürt habe, wie krass das ist, dass die Songs zu singen, die ich geschrieben habe, mhm. die Texte, die waren ja auch von mir. Mhm. Das war einfach total heftig. Da habe ich
im positiven Sinne, aber ausschließlich.
Ja, voll. Das war so krass.
Das muss ja für dich und für alle in der Band das mega Aha-Erlebnis auch gewesen zu sein, weil du jetzt selber das so vorträgst, in Anführungszeichen, und interpretierst, wie das in deinem Kopf stattgefunden hat, als du es komponiert hast. Ne?
Ja, und wir sind auch nach dem Konzert dagestanden und alle haben sich nur angeschaut und das war so crazy. Es war wirklich so, boah, krass, was ist da gerade passiert? Aber es war irgendwie sofort, das war so klar für alle, dass es einfach genau so jetzt ist und weitergehen wird. Es war großartig.
Super. Und wie lief das? Also ich muss erstmal fragen, wie kommt ihr eigentlich zu dem Bandnamen? Und dann muss ich so ein bisschen für Christopher, das war ihm, glaube ich, wichtig, auch so diese ganze Sex-Thematik rund um eure Band und was sozusagen als Tagline da so mitschwebt. Was es da mit auf sich hat und wer ist da eigentlich so, also wer ist Urheberin vielleicht und was ist die Idee dahinter?
Also ist da überhaupt eine Idee dahinter?
Genau, ist da eine Idee dahinter? Ist es reine Provo oder welche Gedanken gibt es dazu?
Urheberin bin ich und es ist pure Provokation. Erection ist einfach nur entstanden, weil einfach es gibt so viele Pimmel in der Musikwelt. Und deswegen dachte ich mir einfach, fuck off, ich nenne die Band Erection.
Also, das ist so lustig, weil ich habe kurz recherchiert, nach Fotos habe ich von euch gesucht und ich glaube irgendwie auf
Wikipedia gibt es Fotos von euch.
Nee, ich weiß echt, nein, ich glaube, ich habe deinen Namen eingegeben, Julia, und die Band, Kombi, und dann bin ich auf Bildersuche gegangen. Und ich glaube, ihr habt bei Wikipedia Bilder, aber noch keinen Eintrag. Musste ich dann feststellen, weil ich habe das Bild gefunden und es ist irgendwie bei Wiki und dann habe ich in der Wiki-Suche den Bandnamen eingegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht keinen Sinn. Weil dann gab es natürlich eine Menge Bilder und Videos für Erection, die aber nichts mit eurer Band zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse das. Auch nicht so wichtig.
Oh Gott.
Das war sehr, sehr lustig. Aber daran hast du gar nicht gedacht, ne? Dass es vielleicht auch lustig ist, wenn die Leute das dann eingeben. Und
da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Hey, im Nachhinein denke ich mir, das ist alles so bescheuert. Ich hätte mir halt alles einfallen lassen können. Warum Erection? Aber es ist so. Und ich stehe dazu und ich finde es, hey, egal. Es ist der Bandname und ich glaube,
ich finde den auch gar nicht so blöd.
Ich glaube, ich bin auch auf der Welt, dass ich ein bisschen Rambazamba mache. So. Und da stehe ich auch voll dahinter.
Ich finde es echt, also ich habe jetzt nicht gedacht, warum jetzt dieser Bandname. Da gab es vielleicht andere Bands, wo man eher so länger drüber gesprochen hat, warum jetzt das und bereut ihr das oder nicht.
Ja.
Gerade wir, Jobst, wir hatten ja mal vor einem Jahr ein Interview. Mhm. Aber bei dem Bandnamen, ich finde da schwingt so viel mit, natürlich auch immer was man selber da rein projiziert, aber das, was du halt sagst, das finde ich, also das finde ich die beste Erklärung. Und dann ist es ja noch diese Tagline sozusagen mit Pussy Penis. Ist es Power Punk oder Power Rock'n'Roll jetzt eigentlich?
Power Punk'n'Roll.
Punk'n'Roll.
Ja, ich habe versucht, alles reinzupacken, was irgendwie treffen können. Und so Punk und Rock'n'Roll ist bei uns so eng verwurzelt, das bringt man nicht auseinander.
Aber gab es denn irgendwie mal von außen irgendwie fragende, irritierende Reaktionen auf den Bandnamen? Oder?
Ja, zu Genüge.
Aber in welcher Form denn? Also, und was wird kritisiert?
in aller Form, also von wow, voll cool, Erection, so Handbewegungen und der klassische Dorftrottel halt, bis zu hey, voll cool, wow, ja, super Idee oder totale Empörung, wie kann man nur, ist ja das Allerletzte und so plakativ und
ja, mir kam es auch so, mir kam es sehr plakativ vor und das ist ja auch, ihr seid eine auch eine total bunte Band, ja, ne? Also in jeglicher Hinsicht. Also du bist ja auch jemand, der die oft ihr Aussehen, also mit Haaren machst du viel, ihr habt irgendwie klamottenmäßig irgendwie auch, also es ist, ich finde auch, es passt irgendwie total gut, aber es hat natürlich auch so, es hat sowas. Durch das Plakative wirkt es, kann es, glaube ich, gut so wirken, als ob es nicht so eine, als ob es nicht so tief geht, dass es eher so ein, was Oberflächliches ist, so. Das, so wirkt es auf mich als erstes, weil man sich überhaupt nicht so, und die Band, und musikalisch ist es ja auch irgendwie sehr catchy und sehr einfach und so, ne? Und, aber das finde ich so ein bisschen, wird euch ja eigentlich gar nicht gerecht, ne? Und das wird, und auch dir vor allem nicht gerecht, als die Person, die das alles macht, weil du hast ja, also, ihr seid eine Band, die ja auch eine, die nicht nur so eine Partyband ist. Ne? Also es wirkt halt so ein bisschen so oder nur Provo oder so. Und ihr habt ja auch Haltung, ihr habt irgendwie als Einzelperson, ne, einfach so Einstellung und sagst irgendwie so, geht ja nicht nur um Partysaufen hier und da, sondern ist schon einfach so. Und das hatte mich so ein bisschen irritiert, so wo ich erst dachte, ja, oh je, okay, gut. Also muss ich mir eine Band anhören, die Erection, dass ich was bin?
Dass du ein Mann bist.
Ja, das kann
sein. Wenn ich das so, weil ja. Ich finde, in der Kombi mit Julia als Frontfrau ist das was ganz anderes, als wenn ich da jetzt eine vierköpfige Band habe mit Cis-Männern, die sich Erection nennen. Dann würde ich denken, was seid ihr eigentlich? Was ist euer Problem? Oder ist das euer Problem? Aber dadurch, dass du, ich finde, das ist schon was anderes und ich finde, da kommt was ganz anderes rüber, finde ich. Und es hat auch was eben nicht Plattes, gerade weil das damit spielt, eben mit den Geschlechtern, weil du eine Frau bist, die Frontfrau und auch so die treibende Kraft und eigentlich die alles macht und das Ding so wuppt. Und dann ist es irgendwie, das ist eine Ermächtigung, finde ich irgendwie. Also gerade auch eine gesellschaftliche Kritik auf eine Art, würde ich schon fast behaupten, wenn ich das jetzt irgendwie ein bisschen überziehe, weiß ich nicht.
Nee, ich finde das richtig. Hast du sehr schön gesagt.
Ja.
Und außerdem haben wir Frauen auch Erektionen, ja, dass das auch klargestellt
ist. Ja.
Stimmt, ja. Wichtiger Punkt, hast total recht.
Und dann gibt es ja eben, wie gesagt, die Tagline, die ist ja dann wieder zwar binär, aber irgendwie auch inklusiv, also sozusagen, dass es nicht so, also ne, Pussy, Penis, Power, Punk'n'Roll, ich finde das irgendwie, es wirkt erstmal so okay, aber irgendwie finde ich das auch, wenn man euch dann so ein bisschen kennenlernt, dann merkt man auch, also wie politisch das gemeint ist auch und dass das nicht nur eine platter Partyspruch ist, irgendwie feiern bis zum Abwinken, sondern dass es halt wirklich so gemeint ist und dass es vielleicht catchy klingt, aber trotzdem, bloß weil es catchy ist, heißt es nicht, dass es keine Tiefe hat.
Wir haben auch tatsächlich bei diesem Pussy-Penis-Power-Punk-'n'Roll versucht, in erster Linie haben wir versucht, alle Menschen einzubinden, dass das schwierig auszudrücken, aber dass auf jeden Fall nicht geschlechterfest gefahren ist, sondern dass da wirklich alles beinhaltet ist und ja, wie gesagt, mit dem Powerpunk'n'Roll, das habe ich ja schon gesagt, dass das bei uns einfach trennbar ist.
Ja. Denn wollen wir.
Es ist so crazy und auch interessant, das wirklich auch mal von der anderen Seite zu hören, wie man interpretieren kann. Das ist wirklich
komplett. Ja.
Das ist so crazy einfach.
Ja, es ist super individuell halt auch, ne? Also wirkt halt einfach auf Leute komplett anders.
Klar,
ich habe
Okay. Ja, viel Projektion. Ja, was wolltest du sagen?
Ich hatte vor kurzem auch einen richtig krassen Streit wegen so einem Projektionsding. Ich finde es wirklich sehr interessant.
Willst du da näher drauf eingehen oder nicht?
Gerade während ich es gesagt habe, habe ich mir eigentlich schon gedacht, eigentlich lieber nicht.
Okay.
Okay.
Ich konnte das gut klären und es ist meiner Meinung nach verschwendet, dem nochmal Energie
zu geben. Okay. Ja. Jups, hast du einen Plan konkret, wie es weitergeht? Oder wollen wir vielleicht über Songs reden?
Wenn du willst.
Von euch.
Ja. Du hast gerade, du hast so
ein, zwei, drei Songs.
Ja, du. Deiner,
das ist
Julia.
Schwierig, weil
oder
das
meiner.
Ist ja total. Das sind, nee,
meiner
Julia.
Ist You Hate Me.
Mein Lieblingssong.
Mhm. Ja. Von allen deinen Babys musst du jetzt dein Lieblingskind aussuchen. Ich weiß, das ist schwer.
Jetzt darf ich nichts vom
Album auch nicht
verraten, gell?
Nee, mach von den Veröffentlichten bisher.
Für alle, die deine Band nicht kennen, wie viele Songs habt ihr denn insgesamt jetzt? Das kann ja gern mit neuem Album sein, aber auch immer so zu wissen, was aus dir schon so rausgekommen ist.
Veröffentlicht 8, aufs Album kommen 10 und live spielen tun wir meistens 16.
Mhm. Krass, aber die 10, die jetzt neu kommen, das sind neue Songs oder habt ihr da was neu eingespielt von den 8? Wow.
Ja.
Das ist schon echt abgefahren. Und ihr habt eine EP rausgebracht, da sind 4 Songs drauf. Ne?
Genau, und 4 Singles.
Okay. Und seid ihr auf einem, ich frage jetzt ganz blöd, weil das weiß ich zum Beispiel, habe ich auf die Schnelle gar nicht raus, also auch nicht recherchiert. Ihr seid wahrscheinlich auf einem Plattenlabel, ne?
Nee, ich mache das alles selber.
Echt? Also Eigenveröffentlichung, richtig, ja. DIY. Und die ganze Studiogeschichte, wie
alles,
hast du das?
Alles DIY.
Auch selber bezahlt.
Ja. Ich bringe
Bandkasse.
Auch jedes Päckchen selber zur Post. Ich mache alles selber.
Ja, du bist eine richtige Geschäftsfrau dann jetzt auch, ne? Musst du ja sein, weil du musst das alles irgendwie. Ja, klar.
Ja, hoffentlich.
Das ist ein Business.
Ja. Ja, ich hoffe, ich kann den Traum bald so leben, so dass meine Arbeit da auch so anerkannt wird.
Ich würde sagen, auf dem besten Weg.
Yeah.
Hey, und die, also ja, also ich meine, und den Kontakt zum Plattenwerk, das machst du auch oder läuft es dann über das Studio? Nee, das musst du schon auch organisieren, ne? Ja.
Auch selber.
Crazy. Cool, aber wir waren eigentlich bei deinem Lieblingssong. Was hattest du nochmal gesagt bei deinem Lieblingssong?
Ich switch gerade so ein bisschen. Es sind so 3 Songs, wo ich mich nicht wirklich entscheiden kann.
Ja, komm, darfst alle.
Dann sag die mal und vielleicht merkst du ja, wenn du...
Stop, You Hate Me und Major in a One-Man Army.
Major in a One-Man Army ist auch ein ganz schöner Hit, meine Herren.
Ja, den mag ich eigentlich schon sehr, 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 sehr gern.
Und warum fällt es dir schwer, dich zu entscheiden zwischen den dreien? Das ist ja sicherlich auch, die haben ja alle eine Bedeutung für dich.
Ja,
kannst
eben.
Du da was erzählen?
Die sind so krass einfach. Das, ja. Ja, Stöp ist ja eigentlich quasi dieser Schrei danach, dass Menschen aufhören sollen, mir weh zu tun. Dass ich mich endlich, also dass ich mich quasi wehren kann, will, möchte.
Ja.
Der You Hate Me ist total wichtig für mich, weil ich da einfach sage, fuck you all, ja. Ich bin, ich bin, wer ich bin und das ist gut so. I don't give a fuck, ja. So nach
wer sind denn diese Menschen, die dir das Gefühl geben, dass es nicht okay ist, so wie du bist?
Boah, da gibt es so viele. Also angefangen bei meiner Familie bis falsche Freunde. Ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt immer den Menschen, der einen über den Weg läuft, wo man sich denkt, oh, bitte geh mir aus der Sicht, genieß doch einfach dein Leben und lass mich so sein, wie ich bin. Und ja, das ist wieder auch, das hat wieder was so mit meiner, dass ich so viel immer im Außen bin und da ich saug so viel auf, ich gucke viel zu viel im Außen. Ich müsste mehr bei mir bleiben, dass mir das mehr egal wird.
Das lernst du ja vielleicht gerade.
Ich hoffe, ja.
Und der letzte Song?
Major in a One-Man Army, ja, wie es der Satz schon sagte.
Ja.
Ja.
Aber ich habe mir die Texte durchgelesen bei Major in a One-Man Army, da habe ich das gerade nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass ich mir das bei Stop aufgeschrieben habe. Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, dass es darum geht, irgendwie, dass man aufhört, dich zu verletzen. Das heißt, wenn du da von diesem, darf ich das kurz vorlesen?
Ja, klar.
Da hast du, am Ende heißt ja, I've tried it all, that was my fault. You need to focus on one goal. If you are playing the vicious game, you will live and end this pain. Wer ist denn you eigentlich dann? Bist du das im Zwiegespräch? Weil ja. Du sagst ja auch, I've tried it all, that was my fault.
Ja, das ist immer, ich bin, also in den Songs ist, ist ja, es kommt ja immer von mir. Also ich spreche niemals wirklich über andere Personen. Es hat eigentlich, also es kommt immer von mir quasi.
Und was meinst du mit you need to focus on one goal? Das ja. Fand ich dann, ich weiß nicht, warum ich das, mir das so rausgepickt habe, aber irgendwie...
Ich glaube, da geht es so um das, dass ich mal auf mich gucke, so auf meine Sache mich konzentriere und nicht auf irgendwelche anderen, dass ich mich ablenken lasse oder vereinnahmen oder.
Also eigentlich, was du auch gerade gesagt hast, dass du nicht zu viel drauf gibst, was die anderen auch, wie du versuchst, also wie du beeinflusst wirst, sondern dass du bei dir bist.
Ja, total.
Sozusagen. Ah ja. Und dann hatte ich nämlich noch eine Frage. Ich hoffe, ich springe da nicht so inhaltlich. Das müsst ihr mir dann sagen, weil das, ich habe mir das nur so notiert sozusagen. In dem Video Don't Wanna Be Nice,
ja.
Da seid ihr drei Frauen und irgendwann spritzt es zu Blut und dann fangt ihr an, sowas irgendwas auszuquetschen in Weingläser. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich dann gefragt, hat es auch was mit, es ist ganz blöd und platt die Frage, aber das habe ich mich dann trotzdem gefragt, ob das wie so eine, also nicht mal eine Metapher, sondern irgendwann hatte ich das Gefühl, vielleicht quetscht ihr da Tampons aus.
Ja, ist ja wirklich so.
Okay, dann habe ich das nicht falsch verstanden.
Gar nicht.
Das ist die Idee da, okay.
Wir wollten quasi das Thema Periode enttabuisieren.
Cool. Das hatte mich noch beschäftigt. Ups.
Ja, ich würde fast schon, also wie gesagt, man kann auch viel ja schon, also für so eine immer noch relativ junge Band habt ihr auch gerade zu Pandemiezeiten irgendwie relativ viel gemacht. Es gibt zwei, drei Videos von euch zu sehen, die alle irgendwie echt cool anzusehen sind. Also auch ja nicht so nur so ein langweiliges Performance-Video oder sowas. Es gibt einige Live-Videos von euch zu sehen. Ich glaube, wer jetzt immer noch Bock hat, auch sich mal anzuhören, was macht die eigentlich für Musik, der oder die findet auf jeden Fall ganz schön viel. Und es kommt irgendwann ein Album. Kannst du das abschätzen, was kommt? Wird halt ein bisschen dauern wegen Presswerkgeschichten und so, ne?
Also ich bin mir sicher, dass es im Sommer rauskommt.
Okay. Und wie gesagt, es gibt so eine UK-Connection von euch, auch das kann man irgendwie sehen und nachsehen. Ihr habt schon ein paar Mal da gespielt. Habt schon mal auf dem Rebellion gespielt, ne? Und werdet aber dieses Jahr wieder spielen.
Genau. Ja, das ist auch total abgefahren.
Ist total abgefahren. So.
Zweimal hintereinander, wer kann das schon sagen?
Ja.
Hammer.
Ich würde aber fast schon sagen, lass uns mal kurz Band sein lassen, weil wir tun quasi ja die ganze Zeit so, und das ist auch natürlich gerade dein Fokus, als ob das so dein Job ist, aber du hast ja auch einen echten Job, der auch ein cooler und wichtiger Job ist. Also erzähl uns mal, wie du zu dieser jetzigen Geschichte Schulbegleiterin gekommen bist und was das ist. Das ist ja nichts, was du wahrscheinlich nicht Vollzeit machst, ne?
Ich mache das Vollzeit. Ich habe drei Jobs.
Okay.
Also eigentlich sogar vier. Aber reden wir mal über den Job, den du meinst.
Aber das ist der Job, wo auch sozusagen das stetige Gehalt reinkommt. Bei Band weiß man nie, so was passiert. Im Zweifelsfall kostet es erstmal mehr als andere. Das ist sozusagen dein Brotjob.
Genau. Aber ich glaube, Julia meint schon Brotjobs mit vier Jobs, die sie hat, ne? Da ist jetzt die Band nicht mit. Ja.
Also es sind schon vier. Also die Band ist quasi das der vierte Job.
Ah, okay. Aber ich würde schon interessieren.
Drei Brotjobs.
Okay, das wäre dann.
Es würde mich schon interessieren, was die anderen beiden sind, auch wenn wir dann auf den genannten auf jeden Fall näher eingehen
vielleicht
wollen.
Sind die anderen ja noch spannender.
Ich wollte gerade sagen, in Abhängigkeit davon, was die anderen beiden sind. Also was sind denn diese drei Brotjobs?
Also mein Hauptjob ist Integrationshelferin. Da arbeite ich in der Schule und betreue da Kinder.
In welchem Alter?
Unterschiedlich von Kindergarten bis 18 kann es gehen.
Wow, okay.
Aber immer, du bist sozusagen für eine Person zuständig und hilfst der in den Stunden, die du mit denen verbringst, sozusagen.
Genau.
Okay.
Das heißt, du wirst geschickt, du bist nicht von der Schule angestellt, sondern du bist von der Stadt oder so angestellt, und die schicken dich dann an unterschiedliche Schulen oder Institutionen.
Ich bin über einen privaten Träger angestellt, genau.
Ah, okay.
Ja, ist ein total bunter, cooler Job. Ich begleite da quasi Kinder mit verschiedenstem Hintergrund. Ich habe ich habe ein Mädchen mal begleitet. Es war ein Flüchtlingsmädchen aus Syrien. Die war fast blind. Der habe ich geholfen, quasi in den Unterricht ich habe ihr geholfen, sie in den Unterricht zu integrieren. Die hat quasi ein Lesegerät bekommen. Das habe ich ihr beigebracht. Und ja, ich komme da mal so komisch vor, wie so von oben herab, weil die Kinder, die lernen das ja eigentlich quasi selber. Ich bin ja da quasi nur so, Mensch, guck mal, so kannst du es auch machen. Ich sehe mich nur eigentlich so als der kleine, nette Helfer so nebenbei. Eigentlich sind die alle total cool und wären schlimmer eingeschätzt, als es eigentlich ist. Sind voll die.
Aber der Grund, warum jemand so eine Integrationshelferin wie dich an die Seite gestellt ist, ist total unterschiedlich. Also das ist irgendwie
meistens ist es der Grund, dass Kindergärten und Schulen sagen, dieses Kind kommt mir nicht ohne Begleitung ins Haus.
Weil es passt nicht ins System.
Passt nicht ins System.
Ist das also irgendwie auffällig?
Ist dann auch wie ein E-Status sozusagen.
Ja.
Nur, dass es mit dem Unterschied, dass es Kinder sind, die auch noch einen. Habe ich es richtig verstanden? Oder ist es jetzt meine Interpretation, dass es meistens Kinder sind, die Migrationshintergrund auch noch haben?
Teils, teils.
Okay. Und wie lange begleitest du die, bis die dich nicht mehr brauchen, sozusagen? Oder?
Genau.
Das ist ja wahnsinnig intensiv. Also, wie viele Kinder hast du schon begleitet und wie viele begleitest du parallel zum Beispiel auch?
Drei.
Immer drei?
Ich habe drei Kinder, vier Kinder bis jetzt intensiv betreut.
Bist du noch in Kontakt mit denen oder mit den Familien oder wie ist das?
Mit zweien. Also jetzt klar mit dem aktuellen Kind. Mit dem Kind, das ich davor betreut habe, bin ich auch noch in Kontakt. Die zwei davor leider nicht mehr.
Okay, das heißt, du bist wirklich, du hast immer nur ein Kind pro.
Oh ja, also es kann auch länger gehen.
Abgefahren, aber es ist ja super enge, also du weißt ja alles von denen, so, ne?
Oh, das ist ja, das ist total krass.
Wie so eine, ja krass.
Ja, also ich, man baut wirklich eine total enge Beziehung auf. Es ist, zum einen ist es total schön, weil man natürlich die Welt von einem anderen Menschen kennenlernen darf. Mhm. Aber in dem Beruf halt leider nicht die schönen Seiten. Mhm. Nicht nur die schönen. Es sind halt viele, oft viele Probleme, die Kinder mitbringen. Ich sage immer, eigentlich wären Kinder alle in Ordnung, wenn der Hintergrund in Ordnung wäre.
Ja. Das, ich stelle mir vor, dass das ganz schön mitnehmen kann. Gibt es da so eine Supervision oder sowas für dich, dass du, also einen Ort, wo du selber...
Leider gar nicht. Ich hatte deswegen auch schon so einen krassen Burnout. Mich hat es schon so zerlegt wegen der Arbeit. Ich war da wirklich am Tief.
Weil es dir jetzt so nahe gegangen ist?
Ja, voll. Also es ist einfach... Man gibt so viel und die Kinder, die sind so... Die brauchen so viel. Das ist auch klar, weil die holen sich halt in der Schule das, was sie von zu Hause nicht kriegen. Und das kostet Energie. Und die gebe ich halt da ab. Und ja, wenn du sagst, du hast irgendwie für einen Tag 10 Münzen an Energie und 9 lässt du in der Schule, kannst du dir ausrechnen, wie der Rest dann so verläuft.
Ja, und es ist ja nicht nur in dem Moment, dass du voll da sein musst, sondern auch emotional. Du nimmst es ja mit nach Hause, weil je mehr Energie die ziehen, umso mehr weißt du ja vielleicht auch, dass die einfach aus dir total viel ziehen, weil das zu Hause nicht gestemmt werden kann, so viel zu geben, ne?
Total.
Also es kommt ja auch noch dazu, nicht nur, dass dich das körperlich sehr sozusagen, wie sagt man, also beansprucht, sondern emotional ja auch. Und es stellt sich ja nicht ab, sobald Feierabend ist, denke ich mal.
Das stimmt. Und es ist auch ganz schön fies, weil in so Berufen wird einem ja dann oft so von oben runter gesagt, ja, das dürfen sie sich alles nicht so zu Herzen nehmen. Ja, fuck off. Ja, klar. Setz dich da mal rein und nimm dir das nicht zu Herzen. Also wie gestört muss man da bitte sein?
Ja. Wie bist du da hingekommen zu diesem?
Das war ein Wechsel. Ich habe 6 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und das konnte ich emotional nicht mehr. Und dann habe ich über einen Kumpel die Stelle gefunden. Und es hat mir total...
Also du hast schon auch was gesucht, wo du...
Wo ich mich spüren kann, ja. Nee, aber...
Und andere spürt.
Ja, voll. Nee, und ich liebe das auch mit den Kindern. Das ist, ich bin ja selber wie ein Kind.
Ja, das habe ich mich gerade gefragt, ob das sozusagen auch gerade dein... Ob dir... Deine Sozialisation, dein Lebensweg, hilft dir das bei dem Job? Dass du, also
voll. Also ich lebe viele Sachen, die ich früher nicht leben konnte, darf ich noch mal nachholen.
Das ist bestimmt auch cool für die Kinder, weil die spüren, dass du mit denen auf Augenhöhe bist und dass du die ernst nimmst und dass die Empathie nicht gespielt ist, sondern dass die wirklich da ist. Ja, die Kinder spüren das ja auch.
Den Kindern bin ich richtig dicke. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht auch noch mit den anderen Erwachsenen Stress kriege.
Aber du würdest du sagen, du machst den Job gut?
Ich gebe da mein ganzes Herz rein. Also hoffe ich, dass das gut ist, ja. Doch.
Ich kann mir das total gut vorstellen, erstmal.
Ich.
Ja.
Ich würde.
Wobei es so eine
ich würde dann niemals irgendwas veranstalten, wo ich mir danach, ja, nee, ich nehme das echt ernst. Und
genauso wirkst du aber auch nicht, dass du sagst, ich will das gut machen, sondern du, dass du einfach alles reingibst und weißt, also dieses Kriterium gut, schlecht, das sagt man ja auch in der Therapie, ne? Es wird nichts bewertet, es gibt kein gut oder schlecht.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, also du wirkst wie jemand, die einfach sehr intuitiv ist und dann auch eben in dieser Arbeit intuitiv rangeht und einfach, weil das mit Menschen ist, alles gibt.
Ich glaube, logisch.
Aber es ist natürlich auch das. Ja, ja, aber es ist halt auch eben sehr kräftezehrend, was du halt sagst, ne?
Voll. Es ist echt anstrengend. Also ich weiß jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, was ich da gegeben habe.
Aber das heißt aber auch so, irgendwie, dadurch, dass ihr mit der Band ja relativ viel aktiv seid und auch schon Touren gemacht habt, alles, was an Freizeit ist, ist dann erstmal Band.
Voll, ja.
Hast du manchmal das Gefühl, du brauchst immer so echten Urlaub?
Ja, aber das Problem ist, ich habe irgend so einen innerlichen Teufel in mir. Sobald ich Urlaub habe,
Hast du ein schlechtes Gewissen?
Ich kriege die Krise. Ich halte es nicht aus.
Weil du das nicht aushältst, einfach zu genießen, nichts zu machen, oder weil du ein schlechtes Gewissen hast?
Ich kenne es eigentlich. Mein Körper und mein Gehirn kommen auf dieses Nichtstun und auf die Stille nicht klar.
Muss ja Urlaub nicht sein. Man kann ja auch aktiv Urlaub machen und irgendwie was weiß ich so. Das heißt ja nicht unbedingt am Strand liegen. Aber es heißt, also hieße für mich nicht Job, nicht Band, sondern ich kümmere mich nur um mich oder um, wenn man das in einer Beziehung macht, um uns beide und sowas. Also
schwierig, aber ich will ja auch alles für die Band geben. So. Mhm. Das ist schon auch mein Ding. Ich will das einfach komplett leben.
Ja, das habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Also es ist so, jetzt nur mal rein fiktiv, ne? Würde, wenn jetzt irgendwie morgen irgendwer sagt, ich großes Plattenlabel, also jetzt gar nicht wegen Kohle oder sowas, oder irgendwer sagt, kommt, ey, ihr könnt jetzt von der Band leben, alle, ihr verkauft, werdet ständig auf Tour sein können, etc. Okay. Würdest du das machen?
Voll, na klar.
Ja? Okay.
Logo.
Ja, also hätte ich mal bei dir auch gedacht, aber ist ja kein. Muss man ja nicht, ne? Also
ich hätte
viele
gedacht,
brauchen ja gerade diesen Ausgleich so ein bisschen so, ne? Also gerade wenn du sagst, du machst den Job auch gern und gut und so, ich weiß nicht, ob ich das, also für mich wäre es auch kein Logo zum Beispiel, ich würde es nicht machen. So.
Ja, nee, also ich würde es definitiv machen, weil die Musik ist, mein Herz schlägt für die Musik und mit der Musik erreiche ich auch so viele Menschen, Da kann ich genauso helfen und für Menschen da sein wie in meinem Job auch. Deswegen, da fällt mir die Entscheidung leicht.
Was sind die anderen beiden Jobs?
Die anderen beiden Jobs sind, ich mache Social Media für jemanden. Ich habe mit dem Steven zusammen eigentlich noch eine Videofirma.
Ja, stimmt.
Wo wir Musikvideos für andere Bands machen. Und ja, aber das mit den Musikvideos machen, das ist jetzt eigentlich ziemlich eingeschlafen, weil einfach auch keine Zeit mehr da ist.
Das glaube ich.
Das ist einfach zu viel alles. Der Fokus liegt jetzt wirklich auf der Band.
Und gab es denn jemals den Moment, das wollte ich vorhin irgendwie nicht fragen, weil ich auch noch gar nicht wusste, wo das alles so hinführt, aber gab es jemals, ich meine, du bist ja, du machst wahnsinnig viele Sachen, du machst total wichtige Sachen. Gab es jemals den Moment, wo du dich geärgert hast, dass du nicht aufs Gymnasium gegangen bist? Oder hast du nie drüber nachgedacht?
Doch, voll, ich habe schon drüber nachgedacht, aber im nächsten Moment kommt mir halt auch immer wieder der Gedanke so, hey, wenn du da gewesen wärst, wer weiß, wo du dann heute stehen würdest. Und ich bin so dankbar, dass ich hier jetzt heute so, wie ich vor euch sitze, bin. Ich will kein anderer Mensch sein. Ich will genau der Mensch sein, der ich bin. Ich bin glücklich.
Toll.
Das wäre fast toll. Schon ein schönes Schlusswort, aber ganz am Ende will ich noch nicht sein. Wir haben also üblicherweise am Ende, aber wir haben total viel und ich bin jetzt schon sehr dankbar, dass du uns das alles erzählt hast. Wir haben üblicherweise am Ende immer noch so ein eher so ein lockeren Teil, wo es dann nochmal um alles und nichts gehen kann, sage ich mal. Wir reden gerne über Essen und ich rede natürlich insbesondere mit vegan lebenden Menschen am liebsten über Essen. Ist, glaube ich, jetzt bei uns schon so eine Art Standardfrage in Variation. Es gibt die Variation, entweder du lädst, wir kommen zu dir und du musst für uns was kochen, was gibt es, oder wir laden dich ein und müssen für dich kochen, oder wir gehen in irgendein Restaurant deiner Wahl. Und ich weiß nicht, du darfst ja aussuchen, was, welche Konstellation, und dann sagst du, was your food of choice ist.
Okay, ihr kommt zu mir und ich koche euch gefüllte Paprika.
Gefüllt mit?
Mit veganem Hack.
Kaufst du dieses ganze neue vegane Hack, was es überall gibt? Stehst du da drauf? Also dieses, was so echt wie frisches Hack aussieht, was es da in ein paar Jahren ja gibt?
Ja, schon auch. Also ich mag das Sojagranulat. Total lecker. Ich mag aber auch die neuen Samen. Schmeckt mir wirklich gut. Und ich bin auch froh darum, dass es gibt.
Wie lange bist du schon vegan eigentlich?
Seit ungefähr... Oh, da könnte ich auch wieder ausholen. Vor meinen Augen wurde mit ungefähr 5, hat mir der damalige Freund von meiner Mutter, er hat mich gefragt, willst du halt Hühnchen essen? Und die hatten halt Hühner und ich, ja, natürlich. Und Ende der Geschichte ist, er dreht halt dem Huhn vor mir den Kopf um. Und seitdem bin ich eigentlich immer so Fleisch, nein, danke.
Das ist ja super, hat ja ist auch gut geklappt eigentlich.
Ja. Die Aufklärung hat bei mir auch funktioniert.
Und vegan, seit wann?
Vegan, also bestimmt 10 Jahre.
Okay.
Also da war bestimmt auch mal, das sind auch mal vegetarische Sachen,
okay, ja.
Aber Fleisch nie.
Okay.
Das mag ich einfach nicht.
Okay, gefüllte Paprika. Was kriegen wir zu trinken bei dir? Ich trinke keinen Alkohol. Juki trinkt sehr viel Alkohol.
Was?
Was? Sag mir. Für Juki bitte nur Hochprozentiges.
Ja, das stimmt überhaupt nicht. Könnt ihr bei mir auch haben. Ihr kriegt bei mir alles.
Nein, ich...
Ich kann euch einen leckeren Tee machen. Ich kann euch aber auch Bierchen anbieten oder.
Hast du Alkohol zu Hause?
Ja.
Das ist super, wenn das.
Das heißt also, du bist
konfrontiert.
Weil es gibt. Ja, oder so.
Nee, es ist halt der alte Stuff. Und ich habe eine Schnapsflasche weggeschüttet, weil die war echt zu heftig. Da hatte ich Angst, wenn ich irgendwie nochmal Gusto krieg. Dass ich mir die krall. Aber bei den anderen Sachen, da denke ich mir einfach, dass ja, der Teufel hat schon gebraut. Es ist dann irgendwie auch zu schade zum Wegschütten.
Mhm. Sind wir schon bereit für die letzte Frage, Juki? Irgendwie haben wir sind so, wir haben so, ist es so rund gerade.
Ja, finde ich auch.
Ja, dann du darfst die letzte Frage stellen.
Ich?
Ja.
Das ist eigentlich die Frage, die es immer...
Genau,
ne?
Ja.
Julia, was würde dein 15-jähriges Ich, die 15-jährige Julia über die Julia heute hier denken? Oder was würde sie ihr sagen, vielleicht sogar?
schalt deinen Kopf aus, hör auf dein Herz, glaub an das Gute.
Moment, das klingt aber ein bisschen nach andersrum. Das ist das, was du jetzt deinem 50-jährigen Ich sagen würdest.
Nee, das sagt mein 15-jähriges Ich mir.
Ah, okay. Schon sehr weise aber auch.
Ich war schon immer weise. ja. Ich weiß auch, einfach Kopf aufs Herz hören und den Träumen folgen, weil ich glaube, wenn man seinen tiefsten Träumen folgt, dann sind die so deep und so herzlich, dass nichts Schlechtes rauskommen kann. Das wird vielleicht allen gut tun, wird die Welt auch ein bisschen schöner machen. Das würde ich mit 15 mir heute sagen.
Finde ich gut.
Danke, ich auch Julia. Gut. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.